Folge 89, die Incredibles. Woher kommt der Hype? Wie lässt sich die Faszination für Superhelden erklären? Und welche düstere Verschwörungstheorie lauert hinter dem oberflächlich harmlosen Pixar-Film? Mein Name ist Fred und das sind die Kack- und Sachgeschichten, der Podcast mit Klugschiss.
Total banale Themen werden hier seziert. Scheißegal wie albern, hart analysiert.
Darüber wird man in 1000 Jahren noch berichten. Das sind die Kack- und Sachgeschichten.
Prost. Herzlich willkommen, meine Damen und Herren, hier ist wieder euer Lieblingspodcast. Prost. Ha, herrlich. Wir haben schon lange nicht mehr mit so einem plumpen Bierdosenöffner angefangen. Prost.
Und vor allem auch lange nicht mehr mit Dosen angestoßen. Wir haben bisher immer in letzter Zeit Flaschen gehabt, ne?
Ja, wir sind gerade noch dabei, unsere Wacken übrig gebliebenen Bierdosen wegzusaufen. Wir werden die nächsten Wochen auch noch Dosenbier trinken.
So viel da?
Ich habe noch fast 2 Paletten im Keller. Aber die kriegen wir schnell weg.
Wollte gerade sagen, und das ist nicht unser Kack- und Sachbier. Das ist selbstgekauftes.
Selbstgekauftes Bier von einer Marke unserer Wahl. Ja, herzlich willkommen, lieber Tobi.
Hi.
Herzlich willkommen, lieber Richard.
Hey.
Wir befinden uns im Kack- und Sachstudio hier am Kack- und Sachtisch und zwar das letzte Mal. Wir nehmen das letzte Mal heute hier auf. Weitere Infos dazu können wir ja gegen Ende der Folge nochmal leaken.
Willst du was gelten, machst du dich selten. Ne?
Ja, also wir sind tatsächlich heute, so wie es aussieht, das letzte Mal hier an diesem Tisch. Was nicht heißt, dass der Podcast eingestellt wird, um Gottes Willen.
Jetzt löst es doch noch nicht auf.
Ich wollte gerade sagen, jetzt hast du gerade die Spannungskurve aufgebaut und jetzt löst du wieder auf.
Wir lösen uns noch nicht auf.
Nein, Tobi wird eine Frau, aber...
Ja. Und ja, wir sprechen heute über die Unglaublichen. Die Incredibles.
Incredibles.
Wir haben bei Facebook so ein kleines Bilderrätsel veröffentlicht heute. Und hat das, Richard, du hattest da so ein abgefahrenes Bild irgendwo rausgesucht, wo man so einen Büroraum sieht, so typisch amerikanisch deprimierend mit lauter so kleinen Kabinen.
Genau, die amerikanischen Cubicles oder halt im Deutschen die Großraumbüros halt einfach nur ganz, ganz unpersönlich, ganz, ganz mies.
Diese Quadrate, wo man selbst, wo man wie in so einem Stall sitzt.
Ja.
Und da haben wir halt so das Bilderrätsel aufgemacht, hey, über was handelt die nächste Folge? Und fast alle haben gesagt Matrix. Nein.
Oder Fight Club.
Fight Club haben auch viele Richard, gesagt. Wer hat es denn rausgefunden als erstes?
Ja, pass auf, 2 Leute haben es noch rausgefunden. Großes Lob an die. Einmal die Tanja. Mhm. Tanja Nightrode, keine Ahnung, wie es heißt. Und auch ein treuer Stammhörer, der uns auch ganz, ganz oft und viel hört. Und zwar der, wo war er denn gerade? Der Walter.
Ja.
Borsos, genau, der uns auch immer mal schreibt. Die beiden haben es rausgefunden.
Ja, dann
und, oh, jetzt sehe ich gerade, Jolo gerade schreibt, der hat es auch rausgefunden.
Ja, dann viele Grüße an Jolo, an Walt und an Tanja.
Ihr gewinnt die nächste normale Kack- und Sach-Folge Sonntag völlig umsonst.
Ja.
Holt euch euren Preis mit dem Passierschein A38 ab. Ja.
Die Unglaublichen, die Incredibles, Film aus dem Jahre 2004. Schön, dass wir mal wieder über keine Serie sprechen, sondern uns auf einen Film konzentrieren können.
Naja, noch.
Noch.
Ja, noch.
Genau, noch was mit Incredibles gerade passiert, aber darauf kommen wir später zu sprechen. 2004 ist der 6. computeranimierte Kinofilm der allseits bekannten Pixar Animation Studios und der Walt Disney Company. Also die haben da das wohl co-produziert.
Genau, das war noch Buena Vista.
Buena Vista.
Buena Vista eigentlich ursprünglich als Produktionshaus.
Ja. kennt ihr das, wenn am Anfang vom Film immer diese Studioaufnahmen kommen, also wo man sieht, das ist jetzt von Universal oder das ist von hier Bad Robot und so. Und mir geht's da echt manchmal wie Peter Griffin, dass ich denke, der Film fängt schon an und das war nur das scheiß Studio-Intro.
Ja. Gut. Mit hier Guy Shot in the Back Animations und
Ja, ja.
Was es dann nicht alles gab in der Folge, mega
ja. gut. Und die Incredibles, das kann man jetzt schon mal vorab sagen, ist halt wirklich ein absolutes Phänomen. Mir war das gar nicht so bewusst und ich glaube, euch Jungs ging es ähnlich wie mir. Mir war gar nicht so richtig bewusst, wie groß der Erfolg dieses Filmes war und was für ein Hype dieser Film ausgelöst hat. Für mich war das halt, ich habe den schon immer gemocht, aber für mich war das halt einer von vielen Pixar-Filmen.
Mm, für mich auch.
Ja, für mich ja. auch. 2004, als er rauskam, wie alt waren wir da? Du warst 20 fast, 19 oder so? 19, 20, so in dem Dreh?
Ja, ja.
Ich war 14, Tobi war 15. Also, ja. Also ich fand den halt damals einfach als Film, auch als ich im Kino gesehen habe, ich fand ihn einfach einen guten Film.
Ja, ich fand ihn auch cool. Also ich habe den danach ja auch noch ein paar Mal gesehen. Ich glaube das letzte Mal so 2009, 2010 oder sowas. Mhm. Und fand den, also jetzt bis zur Vorbereitung der Folge logischerweise, fand den halt geil, so, ne? Aber wie Fred schon sagte, so einer von vielen, so ja. einer, der so ein bisschen raussteckt, was war ein cooler Animationsfilm, kann jetzt aber nicht sagen, dass ich den bedeutend, also ne, bis heute bedeutend besser fand als Wall-E oder Baymax oder ähnliches, ne? Also da waren ja schon ein paar richtig geile Filme bei und The Incredibles stach jetzt eigentlich nur daraus, weil er keine Fortsetzung kriegt, obwohl er einen Cliffhanger hatte.
Ja, ja, vor allen Dingen so.
Aber der Cliffhanger war jetzt auch nicht so, dass er eine Fortsetzung erzwingte, sondern die sie einfach nur möglich machte. Also
ja. Kannst du, Tobi, kannst du für das Alien vielleicht ganz kurz in zwei, drei Sätzen die Handlung zusammenfassen?
The Incredibles, die Kinderversion von Watchmen.
Oh, das ist.
Ja, ist so.
Das ist ja gar nicht mal schlecht, ja, mein Lieber.
Eigentlich ja, doch, Superhelden übertreiben's, werden verboten, langweilen sich und werden wieder Superhelden.
Pass auf, dann will ich's.
Und einer jagt Superhelden und tötet alle.
Pass auf, dann will ich's auch noch erweitern in eine andere Richtung. Die Kinderversion: Watchmen trifft auf die Fantastischen Vier.
Ja, weil es eine Family ist, ja. statt ein Team.
Ja, okay, ja, gut, stimmt. Ja. Ja, ja. Aber die Fantastischen Vier waren ja auch nicht wirklich eine Familie. Ja,
aber immerhin zwei.
Ja, nee, aber also trotzdem,
Bruder und Schwester.
Wenn du dir die anguckst, die können ja halt genau dasselbe wie die Fantastischen Vier.
Sehr ähnlich zumindest.
Ja. Stimmt.
Ja.
Ähnlich. Also das ist eine, wie schon gesagt, eine Familie. Ja. Und wir haben den Vater, Mr. Incredible, der ist halt einfach super stark. Der könnte das Ding sein.
Genau. Mhm.
Dann haben wir die Mama, die ist super biegsam.
Elastigirl.
Mr. Fantastic. Also die kann sich halt krass verbiegen. Dann haben wir das Mädchen, heißt sie?
Violet.
Die kann sich unsichtbar machen und solche Kraftfelder erschaffen.
Wie die Unsichtbare halt.
Konnte die auch Kraftfelder machen?
Ja, kann sie auch.
Und wir haben den Jungen, Flash. Sehr subtil, ihn Flash zu nennen.
Im Deutschen nur.
Wie heißt er im Englischen?
Dash.
Echt jetzt?
Ja. Ey, wieso haben sie das nicht gelassen, ey?
Ja, weil Flash 2004 in Deutschland noch nicht so bekannt war, denke ich. Und deswegen der Gag dann flöten gegangen wäre. Und dann haben sie ihn einfach Flash genannt.
Und ich glaube, sie haben ihn auch, umbenannt zu Flash im Deutschen, weil wir haben ja hier auch das Waschmittel Dash.
Ja. Und das kann tatsächlich sein.
Die fanden das tatsächlich nicht cool.
Stimmt, das kann
die
sein.
Kleiner Sidefact, die hatten zum Beispiel, es gibt ja in dem Film auch einen Bösewichten am Anfang, der heißt Bomb Voyage. Mhm. Ne, dieser französische Bombenjäger.
Mega lustig.
Ja. Der sollte eigentlich erst Bomb Perignon heißen, wie der Dom Perignon, wie der Champagner. Aber Dom Perignon wollte nicht mit Bomben in Verbindung gebracht werden.
Bomb Voyage, geil. Aber Bomb Voyage finde ich super. Hier, das gab's bei, das habe ich glaube ich schon mal erzählt bei.
Aber warte mal kurz, also, der Flash kann sich halt sehr, sehr schnell bewegen, aber er kann jetzt nicht wie die menschliche Fackel fliegen und brennen.
Nein. Aber das Kind, John,
Jack-Jack.
Jack-Jack, den sieht man am Ende in Flammen aufgehen wie die Fackel.
Genau, der ist ein Shapeshifter und Flash oder Dash hat die Charakterzüge von Human Torch. Der junge Wilde.
Er kann die Fresse nicht halten.
Ja.
Und hält sich an keine Regeln. Also das ist schon wirklich sehr, sehr ähnlich.
Okay. Ja.
Aber kurz zur Handlung an alle, die den Film nicht gesehen haben. Es geht darum, es gab mal ganz viele Superhelden, die Bösen bekämpft haben. Dann wurde der Regierung die Kosten, die Superhelden bei ihren Kämpfen verursachen, zu teuer. Und die ganzen Klagen, der Kollateralschaden, schön an dem Beispiel, Mr. Fantastic rettet einem Selbstmörder das Leben und der verklagt ihn.
weil er sich das Genick anhaut.
Ja, genau, weil er sich dabei verletzt hat bei der Rettungsaktion.
Und argumentiert, er wollte nicht gerettet
werden. Ja, genau, er wollte nicht gerettet werden, wurde aber, dabei hat er sich verletzt. Willkommen im amerikanischen Justizsystem. Da geht das. Und genau, daraufhin werden die eingestampft, werden inkognito gehalten, also so in so eine Art Superheldenschutzprogramm gesteckt. Ja. Und Mr. Incredible heiratet Elastigirl, die gründen eine Familie und die leben halt geheim in ein ganz normales Leben. Und er hasst es, bekommt einen Sonderauftrag, kommt auf so eine Insel, wo dann so ein Superbösewicht irgendwelche Superhelden tötet, wird gefangen genommen, die Familie kommt, rettet ihn. Ende. Also im Prinzip eine recht klassische Handlung, so, ne, von wegen, ja, ich strebe nach dem Großen, was ich mal war, um dann festzustellen, das Große, was ich habe, ist die Familie, die ich habe, und gemeinsam sind wir stark.
Das Geile ist, die scheiß Insel, zu der er hinfliegt, ich habe mir den Film gestern nochmal angeguckt, ne, die heißt Nomanziland oder so, sagen sie. Die Insel heißt Nomanziland, was einfach nur kurz ist für No Man's Island.
Ja. No Man's Island
heißt sie, das heißt No Man's Island.
Also super. Ja, aber von der Handlung her jetzt nichts Spektakuläres. Es ist tatsächlich im Prinzip dieselbe Handlung wie bei Watchmen. Die Helden haben es übertrieben, werden verboten, denen wird langweilig und werden wieder Superhelden.
Ja, so ein Agentenfilm. Ja. Auch nach, nicht ganz nach der typischen Pixar-Formel, aber halt irgendwie doch das Pixar-Herz, und deswegen kann man schon mal vorweg.
Ja, what if Superheroes have feelings?
Warte mal, Riesenbombe in den USA.
Inwiefern ist der Film denn nicht nach der typischen Pixar-Formel gebaut?
Das habe ich hier für dich, warte mal ganz kurz. Und zwar ist es der unpixarste Pixar-Film. Da müsste ich eigentlich jetzt weiter ausholen. Soll ich sonst meinen Teil vorher machen? Weil das gehört mit zur Trivia. Und zwar, die Pixar-Formel sieht immer so vor, zum Beispiel, dass mehrere Autoren an einem Film arbeiten. Bei The Incredibles war es nur einer. Ein Autor und ein Regisseur, nämlich der Brad Bird, der Regie geführt hat, der hat auch die Story dazu geschrieben.
Mhm. Ein Autorenfilm?
Oh, ein Autorenfilm, wollte ich mal sagen. Sie haben als erstes, das ist das erste Mal, dass Pixar Menschen als Protagonisten hat.
Echt?
Ja, gab's vorher nicht.
Ja. Stimmt, das waren sonst immer Tiere oder Roboter.
Genau. War jetzt bis vor kurzem zu dem Mexikaner-Film auch, dessen Namen ich noch vergesse.
Ja.
Auch der einzige, ne?
Ja, genau. Ja. Er hat als einziger Film zum damaligen Zeitpunkt von Pixar ein PG-Rating bekommen, also ab 12, nicht ab 6, weil Gewalt im Film halt einfach ist. Da siehst du Leute Mord. Auch explodieren und Mord und solche Sachen, ne?
Ja. Und der ist auch unheimlich spannend für einen Kinderfilm.
Genau. Und bei jedem Pixar-Film vorher und danach auch war immer einer der Gründer von Pixar mit an der Produktion beteiligt. Mhm. Da nicht. Das war ein vollkommen externes Projekt eigentlich, was Pixar einfach nur gemacht hat.
Ja. Also zu brutal, zu menschlich, zu autorisch.
So in etwa.
Ja, und es hat offensichtlich funktioniert, weil, Achtung, charmante Überleitung, die Zahlen stimmen.
Mhm. Oh ja.
Oh ja. Und zwar der ganze Film, der kam ja, wie du schon sagtest, 5. November 2004 in die Kinos. War ganze 4 Jahre in Produktion. Also die haben 2000 damit angefangen.
Korrektur, da war ich schon 16.
Ja, okay. Warst du da schon 16? Du bist doch
ja, ein
88er Jahr. Ja, ne? Ja. Genau, der war 4 Jahre lang in Produktion. Und zwar, weil Brad Bird, der hat ja vorher, also der Regisseur und Schreiber davon, der hat ja vorher, hat er gemacht The Iron Giant zum Beispiel. Mhm. Ratatouille später dann. Oh. Und Mission Impossible Ghost Protocol. Hat er zum Beispiel dann noch später gemacht. Alles mit aufgebaut. Also
sehr subtil,
das alles,
Tobi.
Und dadurch, dass der Film zum Beispiel 4 Jahre Produktionszeit hatte, trug er halt massiv dazu bei, weil der voll der Despot gewesen sein soll. Der soll absolut keinerlei Kompromisse bei Änderungen seiner Filmidee zugelassen haben. Die haben zum Beispiel, da ist mega Produktionszeit reingegangen. Hier die Violet, dieses Mädel. Die hat so ganz seidige, sanfte, glänzende Haare. Ja. Und weil die Technik das damals noch nicht so hingekriegt hat, wie er wollte, hat er halt einfach mal ein Jahr lang damit verschwendet, die Technik à la James Cameron dafür entwickeln zu lassen, weil er gesagt hat, sorry, so nehme ich euch den Film nicht ab.
Ich muss ganz ehrlich sagen, halte ich teilweise für einen Fehler, weil nicht nur, dass das nicht so geil aussieht, wie es heute aussieht. Gut, klar, der Film ist 2004, da sah das wahrscheinlich geil aus.
Mhm. 14 Jahre alt, ey. Ja,
aber das Problem ist, die Technik dieser Haare setzt sich extrem ab vom Rest des Looks.
Ja.
Das ist mir jetzt letzte Tage, ich habe den vor einer Woche oder so nochmal geschaut, und das fällt echt mega auf. Also die Haare passen nicht in den Gesamtlook des Films. Das hat mich super genervt.
Die haben zum Beispiel auch, sie hatten nämlich eigentlich vorgeschlagen, dass Violet die ganze Zeit einen Zopf tragen soll. Was sie nämlich gemacht haben, die hatten dieselbe Idee nämlich eigentlich auch für Boo bei der Monster AG, dass sie ja einfach Zöpfe machen, weil es leichter zu animieren.
Ja.
Wollte
ja, klar,
er nicht.
Ja,
ja, ja. Wollte halt nicht. Was er zum Beispiel auch gemacht hat, es gibt in dem Film keine Location zweimal. Er hat keine Location zweimal zugelassen.
Ja, doch das Haus. Obwohl, es spielt immer in anderen Räumen.
Das spielt immer in anderen Räumen, ganz genau. Die sind nicht, zweimal im Esszimmer, die sind nicht zweimal im Wohnzimmer.
Esszimmer, Küche, Wohnzimmer, Garage,
genau.
Schlafzimmer,
Was dazu führt, dass der Film halt irgendwie 17 verschiedene Locations hat. Er hat sich nicht auf geänderte Kameraeinstellungen eingelassen, wo auch die Animatoren, ne?
Es gibt einen Ort, der zweimal vorkommt.
Na?
Diese Eingangshalle mit der Lavawand. Die kommt zweimal.
Okay, gut. Ja. Aber er hat, sie haben halt, okay, dann anders.
Ja, aber gut, aber es ist irrelevant, es ist einmal, dass die anders, gedoppelt
anders,
wird.
Anders
ja.
gesagt, sie haben keinen Ort recycelt.
Ja, so. Ja.
Sie haben zum Beispiel auch, er hat sich nicht auf andere Kameraeinstellungen eingelassen, als die, die er beim Storyboard selber gezeichnet hat. Auch ja. wenn die Animatoren gesagt haben, Alter, wenn wir das anders machen, sparen wir Zeit und Geld, weil wir es anders animieren können. Er hat gesagt, nein, machen wir nicht. Also er hat die mega komplizierten Sachen da machen lassen. Und,
er hat halt seine Vision durchgedrückt genau. und das ist ja im Prinzip auch die Aufgabe des Regisseurs.
Genau, was darin ja. resultierte, dass das Team ihn angefangen hat, so zu hassen, dass die Figur Syndrom, also der der Antagonist im Film, komplett auf ihm basiert.
Nein!
Und das,
das hat er zugelassen?
Der sieht aus wie er, der hat das Character-Design wie er, also die Gesichtsform und die Mimik und Gestik ist alles von dem Brad
Pitt. Aber das hat er zugelassen?
Von dem Brad Pitt. Ja, der hat sich geschmeichelt gefühlt.
Okay, aber das ist aber ein ziemlich cooler Charakterzug, wenn er wenigstens dann auch über sich selber lachen
also,
kann, weil anders geht's, anders erträgst du das ja nicht,
also, der Bösewicht deines Films. Wenn du dir den Brad Bird mal anguckst, das ist jetzt nicht so, dass du den auf der Straße siehst und sofort sagst, ja, das ist Syndro, aber hat schon Ähnlichkeit,
ja.
finde
ja,
ich.
Ja, doch, stimmt. Ja. Er sieht ein bisschen aus wie der unbekannte, hässliche Bruder von Chris Nolan.
Ja, ein bisschen, ne? Ja. Der Film hat insgesamt in seiner gesamten Spielzeit, warte mal, ich hatte es mir sogar aufgeschrieben, wie lange der spielte. Nee, hatte ich mir doch nicht aufgeschrieben, egal. Er hat insgesamt in seiner Spielzeit 633 Millionen US-Dollar eingespielt. Mhm. Mal zum Vergleich, das hat The Incredibles 2 jetzt nur in den USA bisher eingespielt.
Ja, aber der läuft ja sonst noch nicht.
Ja, der läuft bei uns noch nicht, ja.
Ja, ja, genau.
Der läuft
ja.
aber in den USA schon.
Ja, das meine ich ja. Also das ist krass, so, dass Teil 2 jetzt schon so viel eingespielt hat.
Ja, ja.
In einem Land.
Das ist Hammer, ey.
Der andere.
Total Hammer. Oh, 261,4 Millionen davon alleine im Inland und 371,5 Millionen im Ausland. Mhm. Alleine 70,4 Millionen am Eröffnungswochenende. Also die wow. Zahlen lügen bei dem Film nicht. Das ist massiv. Das ja. ist echt ja. krass für so einen Film. Ja. Ah, nee, doch. Er lief vom 5. November bis zum 14. April 2005. Also knapp ein bisschen was an die 4 Monate.
Ja. Okay, das ist aber auch ja. wirklich lang.
Ja.
Das ist wirklich sehr lang.
Er hatte insgesamt 4 Oscar-Nominierungen. 2 davon hat er gewonnen. Und zwar für den besten Tonschnitt und der beste animierte Film.
Mhm. Ja, ganz ehrlich, geschenkt.
Ja. Am meisten hat er in den USA eingespielt, am wenigsten in Serbien, Montenegro. und zwar gerade mal 17.361 Dollar.
Danke für die Info.
Ja, auf jeden Fall. Das ist der Klugschiss, der andere Leute unbeliebt macht.
Das ist immer noch mehr als der aktuelle Kevin Spacey-Film, der 186 Dollar oder 176 ja. Dollar oder so. Also Dollar, nicht Millionen Dollar. Dollar eingespielt hat am ersten Wochenende. Ja.
The Incredibles, eine Erfolgsgeschichte, war auf Platz 4 der erfolgreichsten Filme in 2004, hinter Spider-Man mit über 700 Millionen, Harry Potter, wow. der Gefangene von Azkaban mit fast 800 Millionen.
Das ist aber auch heftige Konkurrenz.
Und Shrek 2 mit 919 ja. Millionen.
Das ist natürlich brutale Konkurrenz, da aber, kannst du als Newcomer nicht mithalten.
Aber vor der Passion Christi.
Geil.
Hier, wie Incredibles hat 633 Millionen, Passion Christi 611 Millionen.
Ja, das kann ich dir aber erklären, weil die Story ist ja knapp 2000 Jahren ausgelutscht.
Ja, auf jeden Fall.
Hat jeder schon gesehen.
Er belegt insgesamt Platz 8 der erfolgreichsten Pixar-Filme. Platz 1 ist bisher The Incredibles 2, vorher war es Toy Story 3. Mhm. Und aber tatsächlich der rentabelste Film von Pixar ist Findet Nemo. Mit allem drumherum.
Okay. Ja, vor allem echt? Finding Dory, ne? Also, der hat ja.
Also, rein von cool den gemacht. Ticketverkäufen her ist bisher The Incredibles 2 der erfolgreichste Film, aber der rentabelste Film von Pixar ist Findet Nemo.
Da, was bedeutet, dass Nemo halt dann wohl relativ günstig zu animieren war?
Nee, rentabelster ja, ja. Film halt so, einfach
insgesamt.
So wegen, ja, insgesamt mit allem, was so an Verkäufen. Findet Nemo ja. ist die Cash-Cow von Pixar.
Da zählt aber eben auch mit, dass Findet Nemo im Verhältnis zu The Incredibles deutlich, also mit deutlich weniger Schwierigkeiten produziert wurde.
Ja.
Also da gab es auch.
Weil es keine Haare gibt zum Beispiel.
Ja, weil ja. stimmt. Ja, ganz blöd. Ja, ja. So ein Schmuh gibt's da nicht. Klar, obwohl ja, du hast diese Algen und so, ne? Aber es ist nicht so krass wie diese Haare, vor allem weil sie nicht so präsent sind und eben im Hintergrund passieren. Und du hattest halt nicht so einen schrägen Autorenfilmer da sitzen.
Ne? Ja, und du musst, das ist bei Animationsfilmen ist das auch immer super wichtig, was die Kosten angeht. Du musst unter Wasser nicht immer so krassen Scheiß im Hintergrund animieren, sondern das ist halt einfach blau.
Ja, es ja.
Ist halt
manch blau. Phasenweise ist es halt einfach blau. Genau. Das Einzige, was halt krass dann ist, ist so unter Wasser die Lichteffekte und sowas, wo ich aber auch mittlerweile denke,
Das ja, so, so krass ist das,
das nicht. Ist also nicht. Das ist nicht die Hauptarbeit, glaube ich auch.
Also weil du kannst ja mittlerweile und Findet Nemo, gerade, oder sagen wir jetzt mal Finding Dory, der war ja noch viel krasser, was so die ersten Zahlen anging. Relativ viel kann man da, wenn man die Physis der Umgebung einmal animiert hat, kannst du die Lichteffekte auf die Physis anwenden und die Programme machen das mittlerweile mehr oder weniger automatisch.
Mhm. Genau.
Alles andere ist dann Look, die Spielereien.
Ja.
Aber weißt du, wenn du jetzt zum Beispiel sagst, das ist stark vereinfacht, du sagst dem Programm, das hier ist Wasser, wenn da Licht drauf tritt, sieht das so und so aus. Nee, dann berechnet das Programm aus, okay, das sieht so und so aus. Und die Feinheiten sind dann Look.
Genau, weil es einmal intelligent,
also ganz stark vereinfacht,
weil es einmal richtig lange intelligent designt wurde, damit es so funktioniert, ja.
Und deswegen, also gerade bei Findet Nemo sieht man sehr, sehr viele Szenen, wo im Hintergrund praktisch nichts passiert.
Ja.
Ja. Ja. Also wie Tobi schon sagte, wirklich, die Zahlen sprechen für sich bei der Produktion. Der war auf ganzer Linie halt ein Mega-Erfolg für die Zeit. Überleg mal, ein Film damals, das sind gerade mal 14 Jahre, ne? Aber ein Film von vor 14 Jahren, der halt so viel Kohle eingespielt hat, das ist schon krass.
Ja.
Animationsfilm.
Und ein geiler.
Ja.
Muss man, also, weiß nicht, haben wir das schon erwähnt, dass wir den alle drei gut finden?
Ja, ja. Also ich lasse mir jetzt nicht Mr. Incredible auf den Arsch tätowieren.
Mhm.
Also, und laufe kreischend ins Kino zum zweiten Film. Aber das ist schon wirklich ein cooles Teil. Das haben wir jetzt noch gar nicht so explizit erwähnt. Mit ein Grund, warum wir diese Folge hier aufnehmen, ist, weil der zweite Film jetzt in die Kinos kommt.
Genau.
Und wir werden über den zweiten nicht sprechen, wir haben ihn noch nicht gesehen, also keine Spoilergefahr, sondern wir sprechen wirklich explizit über den ersten.
Ja, der kommt auch jetzt nächste Woche, ne?
Ja, der kommt 27.
Oder 27. übernächste Woche.
Ja, irgendwie so.
Ja, zum Zeitpunkt, wo diese Folge erscheint.
Ja, ist ein Donnerstag sogar, 27.
Diese Folge hier erscheint am 16. September 2018. Genau. Für die Aliens, die uns in der Zeitkapsel... Heil, heil, heil den Echsenmenschen. Wahlweise Insektoid.
Ja. Ja, genau. Also ja, trivia-technisch hätte ich noch ein bisschen was, und zwar Brad Bird. Im Original spricht Edna Mode, die komische Modedesignerin.
Ach so, ah, geil, echt?
Ja.
Die ist klasse, ne?
Die hatten anfangs eine Schauspielerin dafür gecastet.
Wer ist Edna Mode?
Das ist die Superheldenanzüge macht, diese exzentrische Modedesignerin.
Ja, und wer spricht die?
Darauf? Brad Bird, der Regisseur. Weil keiner diesen Akzent hinbekommen hat, Darling.
Er hat das selber gesprochen.
Genau, im Original spricht er die.
Geil.
Weil er hatte er hatte eine Schauspielerin da, die sie dafür gecastet hatten. Und die haben irgendwie einen Tag lang, haben die 15 verschiedene Stimmen ausprobiert, bis er dann zu ihr meinte, na, do it a little bit like this, you know, with the weird modern model accent, bla bla bla, ne, so Designer-Scheiße halt. Und sie meinte dann zu ihm nur so, wenn du es kannst, warum brauchst du mich dann halt, ne?
Ja.
Und tatsächlich, er hat einfach mal alle Textzeilen auf Demo einfach mal eingesprochen und die haben die alle so genommen. Geil. Die gesagt haben so, okay, passt,
das ist Edna Mode. Also von wegen, die haben die alle so genommen. Der Typ, der sowas abnimmt, ist der Regisseur. Also der Regisseur hat ein Demo-Tape an sich selbst geschickt und er hat's abgenommen?
Nee, aber halt
das Studio hat's abgenommen.
Das Studio hat's abgenommen, genau. Der hat ja auch noch Chefs dann da dazwischen sitzen in dem ganzen Bums.
Ja.
Ja. Oh, warte mal, jetzt sind meine Notizen hier zugegangen.
Richard
kämpft kleine, noch mit der neuen Technik.
Ja, kleine Trivia, wir haben ja seit, wie ihr wisst, seit kurzem uns Tablets gekauft. Richard benutzt heute seins zum ersten Mal tatsächlich.
In der Folge? Das erste Mal in der Aufnahme, ja, weil ich gesagt habe, ich verschwende mal so viel Papier beim Ausdrucken, dass ich jetzt gesagt habe, jetzt verschwende ich mal Strom.
Ja, aber du hast immer noch so Notizen mit so lächerlich langen Sätzen, Leute. Mindmaps.
Ja, du musst mir mal sagen, welches Programm du dabei nutzt.
Ja, aber gerade sagen, das wollte ich eigentlich auch mal sehen.
Ja, sage ich euch dann off-air, weil die haben uns kein Geld gegeben.
Die Schweine.
Genau. Samuel L. Jackson spricht ja im Original Frozone.
Ja.
Und er ist tatsächlich auch nur gecastet worden, weil...
Ja, Samuel L. Jackson ist in jedem Film auftauchen muss.
Ja, so in etwa. Und weil Brad Bird gesagt hat, für die Rolle von Frozone will er die geilste Stimme in Hollywood haben. Und als dann einer vorgeschlagen hat, Morgan Freeman, meinte er, den Pisser brauchen wir nicht, wir nehmen Samuel L. Jackson.
Echt jetzt? Ja. Weil ich wollte gerade sagen, dann hat er aber den Falschen gecastet.
Ach, krass. Nee, Samuel L. Jackson ist eindeutig die coolste Stimme einfach.
Die coolste, ja, aber nicht die beste. Ja.
Genau. Er wollte, ich hab's dir sogar aufgeschrieben, er wollte die coolste Stimme in Hollywood haben.
Okay, das ist Sam Jackson. Ja.
Genau. Die Idee zum Film hatte er bereits Anfang der 90er. Und zwar witzigerweise, als er selber in einem Studio gerade angefangen hat und sich den Arsch abgearbeitet hat und versucht hat, Familie und Job unter einen Hut zu bekommen, da kam er auf die Idee für die Incredibles. Weil wie man auch sieht, Mr. Incredible mit seinen ganzen Sachen, die er da so macht, der kriegt seine Work-Life-Balance so richtig auch nicht hin, so schön Mate-T-mäßig jetzt hier gesagt. Genau, die Syndrom der Antagonist in dem Film, der die ganzen Gadgets auch erfindet und der ja mal der Sidekick Incredible ja von Mr. Incredible sein wollte, der hat ja so eine, wenn ihr euch das anguckt im Film, der hat so eine ganz heroische Art zu gehen.
Ja, die sieht mega lustig aus.
Das ist nicht die von Brad Bird, die ist von einem Mitarbeiter aus dem Pixar-Studio.
Weil der läuft wirklich so.
Die meinten, der hat so ein ganz komisch verstelltes Hohlkreuz und läuft halt wirklich so ganz komisch heroisch. Man hat mal wie so ein Baby, was gerade anfängt zu laufen.
Ja.
Und davon haben die sich das abgeguckt und haben die dementsprechend halt auch designt, seine Gangart, damit das so richtig schön stumpf irgendwie wirkt. Einfach.
Schade, weil ich hatte schon gedacht, das wäre für alle, die es kennen, bei Monkey Island 3, The Curse of Monkey Island, die Hauptfigur wird nachher in ein Kind verwandelt und der läuft auch so.
Ja.
Und ich hatte gerade gehofft, so die haben das daher, nee, weil
leider nicht.
Was macht das mit deinem Selbstbewusstsein, wenn du so eine abartig skurrile Gangart hast, dass das Studio um dich herum das aufnimmt und es zum Teil eines weltweit erfolgreichen Films werden lässt.
Und zwar auf nicht gerade schmeichelhafte Art.
Ja, ne? Ja, wenn es heißt, deine Gangart ist die vom Antagonisten.
Toll. Ja, aber man muss dazu sagen, deine Gangart ist vielleicht ist die vom Antagonisten. Ja, und der Antagonist ist mein Chef.
Ja, ey, aber er kann in seinen Lebenslauf jetzt schreiben, Gangmodel von Syndrom.
Ja, stimmt. Syndroms ganz, ganz viel beliebter Satz, du gerissener Hund, du hast mich zum Monologisieren gebracht.
Ja.
Ist 2007 auf Platz 15 der erfolgreichsten Filmzitate gewählt worden.
Finde ich für das Jahr 2017 oder in diesem Katalog?
2007.
2007 in diesem Katalog der besten Filmzitate ever?
Ja.
Also dann
ist 2007 damit aufgenommen worden.
Oh, krass.
Weil das einer
ist, das ist aber auch ein mega lustiger Spruch.
Weil einer der wenigen Male ist, dass ein Antagonist, ein Superschurke quasi zugegeben hat, dass er ausgetrickst worden ist gerade und das vorher gemerkt hat.
Das ist aber geil.
Und ich finde das halt auch mega gut, wie er ihn einfach mit seinem Null-Kraft-Strahl, den er da hat, aufhält und dann wirklich sagt, du gerissener Hund, du hast mich dazu gebracht zu monologisieren.
Ja, das ist monologisieren.
Spielt halt so mit diesem typischen Klischee, dass der Bösewicht in so einem Heldenfilm irgendwann sich dazu verführen lässt, seinen Plan groß und breit zu erklären.
Ja, ja, ja.
Ne?
Ja. Aber das ist so geil hier bei Watchmen, wo ich ja sehr drüber lachen musste, die Watchmen-Folge ist lange her, deswegen wiederhole ich das, da macht der White, der Bösewicht, das da ja auch, hält diesen Monolog und dann, ja, wir halten nicht auf. Seid ihr verrückt? Ich habe das Ganze vor einer halben Stunde ausgelöst. Sonst kann ich euch das auch nicht erzählen.
Ja, genau. Ja. Was? Dass ich euch meinen Masterplan verrate, ohne ihn ausgeführt zu haben, ist das seit einer halben Stunde passiert. So, ihr Dussel.
Das ist also schon wieder eine Parallele.
Ja, auf jeden Fall.
Es ist im Prinzip der gleiche
Film. Es ist der erste Pixar-Film, der nicht den Pizza Planet Truck als Easter Egg drin hat.
Nicht? Nee. Ich habe ihn auch nicht gefunden, ich habe extra nachgesucht.
Es gibt Fantheorien, wonach gesagt wird, da ist er, die haben uns auf den Leim geführt, da ist er drin, aber Brad Bird hat selber bestätigt, nee, er ist nicht drin, weil, haben wir vergessen.
Ja, die Pixar-Leute sind ja wirklich besessen davon, Easter Eggs auf vergangene Filme einzubauen und den Pizza Planet Truck von Toy Story, den findet man sonst eigentlich praktisch in jedem anderen
sogar Pixar-Film. Sogar in Bugs Life.
Ja,
also in einem
daher kommt Film er, glaube ich. Der kommt aus Toy Story.
Also selbst in einem Film über Ameisen kommt der drin vor, irgendwo mal im Hintergrund in so einer komischen Insektenstadt.
Der ist auch bei Nemo, der ist bei jedem, der ist auch bei Wall-E, da liegt er als Wracke irgendwo.
Ja, genau.
Der ist überall drin.
Nur bei Wall-E habe ich ihn halt nicht gefunden, weil habe ich erst mal
ein Foto Aliens gesehen. Die Aliens aus Toy Story sind auf meiner Liste der Alien-Arten, vor denen ich am meisten Angst habe, auf Platz 37, Alter. Die sind nicht ohne.
37, ich komme gar nicht auf 37 verschiedene Aliens, du hast wirklich viele Sci-Fi-Filme gesehen.
Ich wollte gerade sagen, ey.
Und du gibst dann die mit Augen und die mit Augen am Arsch. Und
ja, du musst ja auch nur differenzieren in insektoidisch, reptiloid, wesenlos.
Oder dann wie bei Rick und Morty, dieses humanoid. Komische Ding, was man nur mit dunkler Materie töten kann, die Furzwolke.
Diese komische Wolke,
ja. Furzwolke, genau, Furzwolken sind auch ganz oben.
Von denen habe ich auch mal Angst, du.
Ja.
Und diese komischen sprechenden Pockebälle aus Independence Day 2.
Ja, genau.
Oh ja.
Ja, stimmt.
Oh, vor denen habe ich auch mega Angst, Mann. Die sehen aus wie Apple-Produkte.
Ja.
Wenn ein Alien aussieht wie ein Apple-Produkt, Alter, dann nee, Mann.
Ja, stimmt, wir kennen nur zwei, ne? Das hier aus Independence Day 2, was mega aggro ist und heftige Fähigkeiten hat. Und Eva aus Wall-E, die auch mega heftige Fähigkeiten hat.
Ja.
Da muss man echt Angst vor haben.
Es gibt eine Person in Amerika, eine berühmte Sportlerin, und zwar die Shani Davis, die den Film The Incredibles absolut hasst und ganz, ganz unzufrieden mit dem Film ist, weil die Frau ist olympische Goldeisläuferin und ihre Bewegungen sind geklaut worden für die Eisbewegungen von Frozone.
Ah,
und sie hat immer gesagt, sie hasst das wie die Pest, dass der das macht, weil sie ist nie gefragt worden und hat niemals einen Cent Geld dafür gesehen.
Ah. Ja, aber jetzt mal ganz ehrlich, wenn man in der Öffentlichkeit als Sportler klar ist, dann muss man mit sowas doch rechnen, als ob jemand Geld dafür kriegt, dass man Bewegungen von ihm klaut, wenn der jeden Tag weißt du,
das habe ich mir halt auch gedacht.
Wenn jetzt irgendein Alien seinen Blaster so bewegt, wie Boris Becker seinen Tennisschläger schlägt, blödes Beispiel jetzt, aber dann kriegt doch Boris Becker deswegen kein Geld aufs Konto,
ist doch Bullshit. Aber spinnen die Nummer mal weiter. Also es scheint zwar nicht so zu sein, aber theoretisch hätte zum Beispiel der Moonwalk von Michael Jackson, den er ja publik gemacht hat, ich weiß gar nicht, ob er ihn erfunden hat, da gibt es so Geschichten drumherum.
Nee, hat er nicht, aber er hat ihn wieder berühmt gemacht.
Genau, er hat ihn wieder berühmt gemacht. Ich kenne auf jeden Fall diesen Auftritt und wie die Leute ausgerastet sind und die Kritiker, als er das zum ersten Mal gemacht hat. Der ist aber nie patentiert gewesen oder so. Ne?
Kopiert. Aber was zum Beispiel von Michael Jackson patentiert ist, ist dieses nach vorne lehnen in den Schuhen aus The Smooth Criminal, wo Anti-Gravity-Move, weil dieses Patent mit diesen Nägeln in den Schuhen, was er da gemacht hat, mit diesen Widerhaken, das ist sein Patent.
Aber das ist aber auch keine Bewegung, sondern eben, da geht's ja um die Erfindung, nicht um die Bewegung dahinter, sondern nur, wie diese Schuhe funktionieren.
Okay, gut, das stimmt.
Also kann man Bewegungen patentieren
lassen?
Wenn wir
unter unseren Hörern einen Medienanwalt haben, würden wir uns über eine kurze Zuschrift über Kack und Sach.de freuen, ob man Bewegungen rechtlich schützen kann. Wer würde mich mal interessieren?
Gut, naja, aber man kann zumindest Bewegungen rechtlich verbieten. Siehe die Idioten in Chemnitz.
Genau. Aber zum Beispiel, ich meine, gut, du kannst das auf vielerlei Dinge anwenden. Wie gesagt, Amazon hat mal versucht, die Dreipunktausleuchtung zu patentieren für sich.
Ja,
ne?
Es gab jemanden in Australien vor ein paar Jahren, der sich das Rad hat patentieren lassen. Ja, wirklich, weil es gibt kein Patent auf das Rad. Ja. Und deswegen hat er das versucht, und er ist irgendwie 2 Monate oder so, bis dieser Prozess zu Ende war, damit durchgekommen.
Ja, krass, weißt du, versuchen kann man viel, ne?
Genau.
Ja,
Versuchen was haben wir denn noch kann
Schönes?
Man viel.
Zum Beispiel, was auch richtig schön ist, wie gesagt, Pixar ist ja dafür bekannt, dass sie massenhaft Easter Eggs in ihre Filme reinballern, ne? Mhm. Dass hier die Edna Mode.
Die ist so geil.
Ja, ich liebe sie auch. Sie ist einer meiner Lieblingscharaktere im gesamten Pixar-Universum. Aber die gibt ja im Laufe des Films, gibt die ja Helen, Elastigirl, gibt ihr ja ein GPS-Gerät, mit dem sie ihren Mann Mr. Incredible orten kann. Und was auf dem GPS-Gerät angezeigt wird, ist tatsächlich der Standort des Pixar-Studios in San Francisco.
Geil.
Der Look des gesamten Films war inspiriert von der Architektur der amerikanischen 50er Jahre. Sollte auch komplett so durchgezogen werden. Die Stadt sieht auch, wenn man sich das anguckt, die Autos und so sehen auch genauso aus.
Stimmt, ja.
Bon Voyage ist im Prinzip auch so ein typischer Bösewicht aus den 50ern.
Die Macher geben tatsächlich offen, seit letztem Jahr geben sie offen zu, dass es der Film ihre Pixar-Version von Die Fantastischen Vier ist. und pass auf, The Incredibles kam 2004. Dieser Film führte dazu, dass die Fantastischen Vier mit hier Chris Pratt, also dem späteren Captain America, Chris Evans.
Chris Evans.
Der Film Die Fantastischen Vier kam 2005 raus, ne? Mhm. Und die Incredibles haben 2004 dafür gesorgt, dass die Fantastischen Vier 2005 20 Millionen Dollar extra in ihre letzte Kampfszene mit Dr. Doom investieren mussten und sollten, weil es handlungstechnisch 1:1 das gleiche ist.
Echt?
Nur die Produzenten haben gesagt, scheiße, die von den Incredibles haben es besser gemacht und die Animation ist besser. Und deswegen haben die nochmal 20 Millionen in die Hand genommen, um die Effekte nochmal überarbeiten zu lassen, damit Mr. Fantastic sich elastisch genauso super gut animiert um Dr. Doom schlingelt, wie es Elastigirl macht.
Ja. Ist ja geil, müsste man echt mal 1:1 vergleichen, ey.
Mhm. Gibt's Aufnahmen von.
Ja?
Gibt es Szene, wo Elastigirl was auf diesen Roboter schmeißt. Parallel dazu siehst du, gibt's so einen Umschnitt, wo du siehst, wie Mr. Fantastic genau denselben Move macht, aber halt mit einem Briefkasten anstatt einem Auto oder sowas. Also wirklich 1:1 gleich.
Geil, das muss ich mir gleich mal angucken.
Aber gut, zur Verteidigung von Incredibles, die jetzt gerade so klingen, als wären sie die Bösen in der Geschichte. Fantastische Vier war auch richtig kacke.
Ja, der war
also der erste ging noch. Aber auch der war schon eigentlich ziemlich kacke.
Ja. Definitiv.
Und ein letztes habe ich noch, und zwar der Familienname der Protagonisten, und zwar Parr, P-A-R-R, ist eine Anspielung auf das englische Wort Par und heißt übersetzt durchschnittlich.
Ah, geil, das ist ja auch ein Deckname halt, ne?
Ja.
Das ist eine coole Idee.
Also wenn ihr euch das Video mal angucken wollt, das heißt 7 Things You Probably Didn't Know About The Incredibles, da sieht man das ganz kurz, diesen Vergleich. Ja. Ja, geil, ey. Über die Handlung des Films haben wir jetzt noch gar nicht so viel gesprochen, ungewöhnlich für uns, obwohl die halt, wie ihr schon gesagt habt, echt sehr simpel ist. Also, bei mir ist es so, ich finde die zweite Hälfte des Films relativ konventionell, so typischer Superhelden-Schmu halt, ne? Gebettel, Kämpfe, Kräfte, Schwächen und so weiter. Aber ich finde die erste Hälfte des Films, wo sich das aufbaut, so sensationell. Ich bin ja allgemein ein Riesenfan von ersten Filmhälften. Das ist doch ganz oft so, oder? Ja. Ganz oft so fangen Filme super stark an mit geilen Ideen und werden dann im Laufe des Films immer normaler und Standard-Action-mäßiger.
Es sei denn, du bist M. Night Shyamalan, da sind nur die letzten 5 Minuten gut.
Genau. Ja. Immer. Oder du machst halt einfach alte Schule richtig, so wie Logan jetzt zum Beispiel oder so.
Ja, gut, das ist was anderes. Das ist alles geil.
Also halt ganz klassischer Western, ne?
Aber der Film in The Incredibles ist ja am Anfang teilweise richtig, richtig düster und eigentlich schon wirklich depressiv für so einen Kinderfilm. Ja. Wie Mr. Fantastic gesagt, Alter. Die sind echt, ey, je länger ich jetzt drüber nachdenke, desto mehr fällt mir auf, was für ein krasser Fantastic Four-Klon das ist.
Ja, Mr. Incredible sieht ja auch in seinem ersten Kostüm in dem blauen halt auch aus wie Mr. Fantastic.
Ja. So, ne? Und wo der Mr. Incredible da in diesem Büro sitzt, und das sind die Farben ja auch so ganz anders. Wir haben ja schon in der Dexter-Folge drüber gesprochen, dass du auch mit Farben viel erzählen kannst. Und das ist alles so grau in grau und so lascher Kontrast. Da sitzt er in diesem, wie heißen diese Büros bei den Amis?
Cubicles.
Diese Cubicles, diese mini-kleinen, verschissenen, verkackten, quadratischen Büros, wo er mit dieser Frau da spricht, weil er arbeitet bei einer Versicherung und er darf den Leuten nicht helfen. Also er macht genau das, was er als, er will ja eigentlich den Leuten helfen, und er macht jetzt genau den Beruf, der so, wenn man nach einem Klischee geht, die Leute eigentlich am meisten in den Arsch fickt. Nämlich arbeitet er bei einer Versicherung und versucht den Leuten ihre Entschädigung da abzuluxen.
Das sagt ja auch sein Chef hier, ne? So, also sagen sie im Prinzip, so als er dann mal zu seinem Chef gerufen wird und das dann heißt, ja, und ihre Kunden, die kennen jedes Schlupfloch, jede Kleinigkeit, die wir nicht bedacht haben, wie kann das sein? Da sagen sie einfach, wir sollen unseren Kunden nicht helfen. Ja, natürlich, ich bin vom Gesetz her dazu verpflichtet, ihnen zu sagen, dass wir unseren Kunden helfen sollen, aber in erster Linie sollen sie einem helfen, unseren Investoren, wer hilft denn denen?
Der Typ, also dieser sein Chef, der wird im Deutschen gesprochen von Herbert Feuerstein.
Die müssen
Ich wusste, die Stimme kommt mir bekannt vor.
Und er sieht halt auch aus wie Herbert Feuerstein.
Die müssen sich doch eingeschissen haben vor Lachen, als sie den Film gekriegt haben, gesagt, ey, ohne Scheiß, das muss doch der Feuerstein sein.
Krass, der sieht wirklich aus wie Herbert Feuerstein. Ja.
Vorhin, das Geile ist auch ein kleines Easter Egg, der Mr. Incredible wird doch ins Büro gerufen und da hast du eine Szene, wo er noch so ein Blatt Papier, so ein unterschriebenes, hin und her dreht. Und man würde jetzt annehmen, das ist seine bevorstehende Kündigung eigentlich, weswegen er ihn da reinruft, ne? Tatsächlich ist das aber ein Memo für alle, in dem drinne steht, dass jeder Mitarbeiter seine eigenen Büroutensilien mitzubringen hat und dass ab jetzt der Strom vom Gehalt abgezogen wird.
Ach, sieht man das kurz, was da draufsteht, oder?
Ja, das haben manche, irgendwelche Cracks haben das entschlüsselt und Pixar hat das so bestätigt. Ich meine, so, stimmt, der ist halt durch und durch ein Arschloch, der Typ.
Das ist eine geile Idee,
ey. Ja, und er hat ja auch 4 gleiche Uhren im Büro, die alle die gleiche Zeit anzeigen.
Und gleich angespitzte Bleistifte, perfekt ausgerichtet.
Genau, die auf so einem Zentimeter Papier liegen oder Millimeter Papier oder wie man das nennt, wo so Quadrate eingezeichnet sind. Das ist so der maximale Abfuck, ey. Wie er da auch in seinem viel zu kleinen, weil der Typ ist halt ein riesengroßer, muskulöser Kerl und der sitzt in diesem viel zu kleinen Scheißauto im Stau. Das ist so der maximale Abfuck.
Es gibt ja so 2 oder 3 Mal sieht man so einen Top-Shot, also eine Kameraeinstellung von oben auf dieses Büro. Er sitzt nicht nur in diesem beschissenen Cubicles, also in diesem Großraumbüro, er sitzt auch noch an dem beschissensten Platz in diesem Großraumbüro, nämlich da, wo die Säule zur Decke ist. Also er hat noch weniger Platz als alle anderen, weil er so eine fette Säule im Büro ist.
Und vor allem, er füllt das Ding halt einfach komplett aus. So, du siehst doch, das ist so schön dargestellt. So, wer wirklich seinen Job hasst, und ich spreche aus Erfahrung, ich habe auch solche Jobs gemacht und ich habe die immer gehasst. Und es ist so perfekt dargestellt, wie er einfach da sitzt mit riesigen Augenringen und wirklich ganz stumpf irgendeine Scheiße, die keine Sau interessiert, irgendwelche Zahlen in so einen Rechner reinhämmert und einfach sein Leben und seine Existenz und alles einfach nur noch hasst und kurz vorm Implodieren ist eigentlich.
Das ist wirklich so, nee, der ist schon darüber, der ist schon über den Punkt hinaus zu implodieren.
Ja.
Der ist schon wirklich absolut resigniert an diesem Zeitpunkt.
Ist in diesem Film ist das so unfassbar gut dargestellt, wo ich auch immer sage, ey Leute, wenn ihr einen scheiß Job habt, quält euch da nicht durch, schmeißt den hin, macht irgendwas anderes.
Ja, es ist halt schwierig, wenn man, und das ist ja in dem Fall so, drei Kinder hat. Ne?
Ja,
das
klar.
Ist, das ganz ist genau. Eben das Ding. Ja.
Ganz genau. Weil er hat ja die Fähigkeit so, er hat super Strength und er ist super mutig und er hat Erfahrung und so und er muss dann in diesem Scheißjob arbeiten, einfach nur um die Tarnung aufrechtzuerhalten.
Ja,
und
weil die Regierung ihm verboten hat, das zu sein, was er ist.
Und seine Frau, die Elastigirl, die scheint mit ihrer Rolle als Familienmom einigermaßen zufrieden zu sein. Die geht da recht gut darin auf, weil sie halt auch Action hat und beschäftigt ist, weil die Kinder sie auf Trab halten. Mhm. Aber er ist halt wirklich echt ein verdammtes Wrack, ne?
Ja, es gibt auch, ich habe heute eine Arbeit gelesen darüber, wie die Fähigkeiten in der Familie von jedem Einzelnen die Persönlichkeit und ihr soziologisches Bild widerspiegeln. Das war zum Beispiel Mr. Incredible, warum er sich auch so scheiße fühlt. Sein Attribut ist Stärke, er ist super stark und kann aber mit dem, was er macht, seine Stärke innerhalb der Familie als Familienoberhaupt, weil er hat das Charakteristika stark, überhaupt nicht durchbringen, weil er selber so in der vollkommen, also der ist auch psychologisch in der Depression.
Ja,
kann
klar.
Man einfach vollkommen sagen.
Er ist ja auch in einer Situation, wo der absolut keine Macht hat.
Genau.
Jemand, der praktisch unendlich mächtig ist, also rein physisch gesehen.
Genau.
Er macht, weder arbeitet er handwerklich, was überhaupt keinen Sinn ergibt eigentlich. Also eigentlich müsste er ja auch einen Bau, ne?
Ohne Scheiß. Ja, das habe ich mir auch
der
gedacht.
Der würde auch mehr Geld verdienen auf dem Bau. Mal abgesehen davon, dass das
aber
wahrscheinlich besser verdienen als irgendein popliger Cubic-Typ.
Er darf halt nicht auffallen. Und wenn er den ganzen Tag mit schweren Sachen umgeben ist, dann ist die Gefahr verdammt hoch, dass er auffliegt. Das ist ja das gleiche
genau,
wie
bei dem Sohn.
Dash, beziehungsweise Flash.
Ja, dass er keinen Sport machen darf. Ja. Und was soll ich jetzt sagen?
Dass er Stärke hat, aber nicht,
genau, sie nicht umsetzen
stark sein kann.
Stark
sein darf. Ja. Dann haben wir Elastigirl, die, also wirklich so, wenn es eine Charakteristika für das Wort Mutter gibt, dann ist es wahrscheinlich Elastigirl, weil die sich für alle biegt und auseinanderdehnt, an dem Punkt, wo sie flexibel ist und wo bis an dem Punkt, wo sie sich zu weit gedehnt hat und schon total dünn eigentlich ist.
Ja.
So opfert sich für alle.
Sie zerreißt sich.
Sie zerreißt sich, ganz genau, weil das siehst du nämlich auch in dieser einen Dinner-Szene, wo sie dann noch irgendwie brüllt, ich weiß gar nicht, wie Mr. Incredible mit Vornamen heißt, aber gerade bei,
ich glaube, er wird nicht gesagt.
Doch, wird ein paar Mal gesagt. Robert Parr. Und wie er dann sagt, Bob, greif endlich mit ein. Also sie ist auch als Mutter eben in ihrer Flexibilität vollkommen am Ende.
Ja.
Dann haben wir Violet.
Man muss dazu auch sagen, sie ist in der Situation, also ich
ergänze alles gut, alles gut. Ich finde es mega interessant, darüber zu reden.
Ja. Im Gegensatz zu Mr. Incredible ist sie, also wahrscheinlich nicht nur ausgeglichener, weil sie Hausfrau und Mutter ist, also sprich immer Action hat, im Gegensatz zu ihm in seinem Job, sondern auch, dass ihre Superheldenbedürfnisse, nenne ich es mal, befriedigt werden, weil sie drei Kinder mit Superkräften zu Hause hat. Das sieht man in dieser Dinner-Szene, die sie auch gegeneinander einsetzen.
Mhm.
Also sie muss ihre Kräfte halt auch im Gegensatz zu ihm einsetzen und kann wahrscheinlich auch so diese Spirale aus Langeweile nicht nur durch das Muttersein an sich, sondern eben auch durch
und ihre Fähigkeit, wenn wir jetzt mal bei dieser Metapher flexibel sich zerreißen bleiben, ihre Kraft passt zu ihrer Aufgabe.
Genau.
Ja.
Als Mutter halt einfach dann. Aber trotzdem geht sie auch daran kaputt, weil sie ist zwar körperlich flexibel, das ist ihre Heldenfähigkeit, trotzdem sagt das nicht, dass sie mental flexibel ist.
Ja,
ich glaube, als Mutter drei Kinder,
aber sie ist deutlich flexibler als alle anderen.
Also sie macht von allen vier Familienmitgliedern den ausgeglichensten und auch glücklichsten Eindruck. Also
sie nimmt
und
die Mutterrolle ein, sie hält alles zusammen halt,
ja, genau, aber sie macht, also erstmal Chapeau an der Stelle, auch an alle Mütter.
Ja, definitiv.
Das ist echt irre und bei ihr sieht man das auch in den Krisensituationen.
Mhm.
Er benimmt sich leichtsinnig und dumm. Also so ist es ja nun mal, sonst wäre er nicht in die Situation gekommen, gefangen genommen zu werden und überhaupt auf diesen Job reinzufallen.
Warte mal, alleine Anfang, wo er mit Frozone, er sagt seiner Frau, er geht bowlen, dabei geht er mit Frozone Verbrechen bekämpfen halt so, ne?
Also er benimmt sich leichtsinnig und dumm und sie, als wir sie dann zum ersten Mal in einer Nicht-Ich-bin-Mama-und-kümmere-mich-um-die-Kinder-Rolle sehen, fliegt sie ein Flugzeug, rettet ihre Kinder dabei, ist nüchtern genug dafür zu sorgen, von mitten im Ozean zu dieser Insel zu kommen, sie direkt zu einem Versteck zu bringen, anzuweisen und loszuziehen und ihren Mann zu retten, um das zu schaffen.
Ja.
Also die ist wirklich the shit in diesem Film.
Löwenmutti.
Ja,
also Löwenmutti noch und nöcher.
Die ganze Zeit cool.
Ja.
Selbst in der Situation, wo die zwischen zwei, mega lustig, zwischen zwei Türen eingesperrt ist, was ja wirklich sehr lustig ist, weil die Schiebetüren zugehen und sie da so zwischenhängt und der Bauch so einmal quer über so einen Korridor geht, der so langziehbar ist. Also die ist wirklich extrem cool die ganze Zeit.
Ja. Ja. Dann haben wir Violet. Also typischer Emo-Teenie halt ja. auch irgendwie, die hat lange schwarze Haare, die verdeckt das immer so vor einer Gesichtshälfte, ne? Was hat sie für eine Fähigkeit? Ja, sie kann sich unsichtbar machen. Der Traum eines jeden unsicheren Teenagers.
Ja, ja.
Du kannst dich unsichtbar und machen und Kraftfeld aufbauen, ja. an das, da, wodurch keiner an dich rankommt.
Ja.
Und dann haben wir Flash oder Dash, den übereifrigen Grundschüler, der total seine Energie total destruktiv nutzt und zwar darin, seinen Lehrer zu ärgern, anstatt halt wirklich sich einzufinden, einfach weil er Sachen kann, die andere nicht können.
So ein typischer präpubertärer Junge eigentlich.
Na, ich würde mal halt einfach sagen, halt auch irgendwo hier, Zappelphilipp.
Ja.
Der ist hyper, der hat voll was Hyperaktives.
Zappelphilipp.
So, ne? Und der ist der Schnellste aus der Familie.
Ja.
Ja, und er darf nicht zum Sport, weil eben seine Mutter berechtigterweise die Sorge hat, dass er auffällt, weil er sich vermutlich nicht zurückhalten kann und irgendwas macht, wobei er seine Superheldenfähigkeiten offenbart.
Zwei Dinge da an der Stelle jetzt zu John?
Jack-Jack.
Jack-Jack?
Verdammt, John-John. Nimm mal doch einfach Bob-Bob.
Zu Jack-Jack. Ich weiß nicht, hast du da auch einen Vergleich? Weil da fällt mir nämlich direkt ein Vergleich zu ein.
Hä, wer ist Jack-Jack?
Das Baby. Das kleine Baby.
Ah.
Ja, Jack-Jack hatte ich nur, dass er halt, ich glaube, Liebe oder irgend sowas symbolisiert, weil er sich zu allen zugezogen fühlt. Und weil er ein Shapeshifter ist. Weil so wie Babys sich halt entwickeln, die wissen noch nicht, was das sind, die
probieren alles. Genau, darauf wollte ich hinaus. Also, er ist ein Baby, die denken, er hätte keine Fähigkeiten, dann entwickelt er sein Potenzial, aber man weiß noch nicht, in welche Richtung, also macht er alles.
Ja. Die und Welt steht ihm offen.
Genau, und was dazu nicht geklärt ist in diesem Film, weil die reagieren ja praktisch kaum drauf, die freuen sich eigentlich nur, dass er Fähigkeiten zeigt. Es ist durchaus möglich, das werden wir jetzt hoffentlich im zweiten Teil erfahren oder vielleicht im zweiten Teil erfahren, dass das normal ist, dass es bei den anderen Kindern auch so war, dass die als Kinder mega viele Fähigkeiten hatten und sich eine davon gefestigt hat über die Jahre.
Also im Trailer zu Fantastic Four, jetzt schon wieder.
Incredibles 2.
Also zum Herr der Ringe 2.
Die Rückkehr aus der Zukunft, ja.
Also Herr der Ringe, die Rückkehr aus der Zukunft of Thrones.
Also
unleashed.
Bei Game of die Incredible Harry Potter. Also bei Waldemar.
Game of the Incredible Harry Potter.
Game of Fantastic Potter.
Also bei Waldemar dem Zauberer. Oh Leute, wo waren wir? Die Incredibles.
Waldemar der Zauberer.
Waldemar ist ein übler Typ, Alter.
Waldemar der Zauberer.
Ja, ja. Die Abenteuer von Waldemar und Dieter.
Ja, der Tom Schüttel.
Auf der Suche nach dem Kühlschrankmotor, ja.
Okay, erstmal wieder raffen. Also, beim Trailer, oder ich weiß nicht, ob es ein Teaser oder ein Trailer zu The Incredibles 2 war, den ich gesehen habe, da sieht man, dass das Kind so Cyclops-artig Energiestrahlen aus den Augen schießen kann.
Und sich teleportieren kann, das sieht man auch.
Ja? So Stein wird oder Metall oder so ein kleines Monster oder sogar wie die menschliche Flamme in Flammen
aufgeht. Ja, aber das ist im ersten Teil. Im Trailer zum zweiten Teil sieht man ihn sich teleportieren und so Laserstrahlen aus den Augen schießen.
Ach so, okay.
Also es scheint erstmal dabei zu bleiben, dass er mehrere Dinge kann.
Mhm. Oh, ist er vielleicht so ein Apocalypse-Typ, der die Kräfte anderer absorbieren kann? Wir werden sehen.
Naja, allgemein wurde halt immer gesagt, er wäre einfach Shapeshifter. Der kann halt irgendwie alles, er muss es nur lernen.
Vielleicht ist er auch so wie Peter, ich habe den Namen vergessen, die Hauptfigur aus Heroes, der in den ersten Staffeln das kann, der alle Fähigkeiten kann, an die er sich erinnert.
Hm, auch nicht schlecht.
Mega cooler Typ. Heroes übrigens, wer es nicht gesehen hat, Staffel 1 kann ich empfehlen, Staffel 2 überspringen, Staffel 3 wieder geil. Und ab da an geht's steil bergab.
Ja.
Aber richtig steil bergab.
Ja, geil. Und sein bester Kumpel, wie heißt er nochmal?
Ja, bester Kumpel.
Also der von
Frozone.
Frozone,
ja.
Der ist halt cool. Und deswegen kann er Eis, ne?
Cooler Mann. Schwarzer mit dem Rollkragen, der Jazz hört.
Ja, das war auch so bei diesem, der Film beginnt ja mit so einer Art Interview-Szene, wo sie alle erklären, so bla bla, ne, wer sie sind und Frozen und so. Und redet halt die ganze Zeit über Frauen, dass ich auf keinen Fall binden will und bla bla. So Schnitt in diese geheime Identität und Frozen, ja, meine Frau sagt das. Also auch er wurde in eine Rolle gezwungen, die er gar nicht will.
Where is my super suit? Yeah. Why do you need it? I need it. Now, don't blow this off. We're planning this dinner for 2 months. These people are in danger. There is something about higher powers. What? Higher powers? I am your wife. I'm the highest power you ever gonna see.
Greater good, sagt
greater good. Greater good.
I'm the greater good, the greatest good you've ever seen.
Also ich hab den Film, wie ich die meisten Filme auf Deutsch gucke, aber ich hab voll oft nochmal eine halbe Minute zurückgespult. Und hab nochmal auf die englische Spur umgeguckt, weil ich wissen wollte, wie die sich das im Original anhört.
Also vor allem bei Frozone. Also weil der ist im Deutschen leider echt nicht so geil synchronisiert. Und Samuel L. Jackson ist halt ein Kracher.
Aber das ist halt auch so geil, vor allen Dingen dieses so, hier geht's um höhere Gewalt. Was? Ich bin deine Frau. Ich bin die höchste Gewalt, die du jemals kennenlernen wirst.
Ich bin deine Frau,
Gott, oh Gott. Ich bin die höchste Gewalt. Das ist so geil. Ja. Habt ihr mal Zack and Miri Make a Porno gesehen?
Ja, klar.
Oder das ist die Frau ist die Liebe meines Lebens. Was würdest du machen, wenn du von vorne anfangen könntest? Wichsen für mich allein leben. Die Frau ist der Fluch meiner Existenz.
Übrigens gerade beim Streamingdienst eurer Wahl mit dem großen roten N.
Ja, seit kurzem.
Was?
Zack and Miri.
Echt?
Ja.
Du verarschst mich.
Seit ein paar Tägelchen. Ja.
Ich weiß, was ich heute Abend noch mache.
Wann bezahlen die uns endlich, dass wir ihren Namen sagen dürfen?
Ja, genau. Lass uns mal von Netflix sponsoren lassen. Das ist gar nicht so unfassbar unrealistisch.
Hier, Leute, ich brauche ein neues Bier. Wollen wir eine kurze Pause machen?
Können wir machen,
ja. Oh, lass mal gerne machen und dann erzähle ich euch was über Herdenmoralität.
Kack- und Sachgeschichten. Yeah!
Jetzt haben wir ja gerade schon den Incredibles 2 Teaser, / Trailer erwähnt. Prost. Und haben am Anfang der Folge auch schon gesagt, dass uns das gar nicht so bewusst war, was für einen Hype der erste und besonders jetzt der zweite ausgelöst hat. Das hat Richard vorhin gesagt und ich habe das auch in den Nachrichten vor kurzem, irgendwann morgens im Nachrichtenfernsehen gesehen, dass der Film schon Wochen bevor er ins Kino gekommen ist, super viele Verkaufsrekorde gebrochen hat, obwohl der noch gar nicht im Kino zu sehen war. Ja. Also wie kommt sowas zustande? Vorverkauf? Oder Vorverkauf. An die Verleiher? Oder?
Der hat jetzt, glaube ich, schon über 1 Milliarde in den Vorverkäufen schon generiert.
Ja, aber ich frage jetzt mal ganz naiv, wie kann das sein, dass ein Film, der noch keine Sekunde in öffentlichen Kinos gelaufen ist, schon Millionen von Euros eingenommen hat?
Ja, also es gibt ja dieses Phänomen Hype, das kennen wir ja immer wieder, jetzt gerade so in den letzten, ich sag mal so 10, 15 Jahren seit Internet, ist Hype ja echt ein reales Ding, das gab es früher zwar auch schon, aber nicht so krass wie heute und dadurch ist das halt möglich, also siehe zum Beispiel Twilight, Harry Potter,
ja, aber wer hat denen jetzt schon das Geld gegeben, obwohl der Film noch nicht läuft?
Die Leute, die das vorbestellen. Hier zum Beispiel, ich erinnere mich damals, als Harry Potter 4 rauskam, da war ich glaube ich in der 7. Klasse oder so, ich hatte das auch schon vorbestellt. Ich hatte die 30 Euro oder was das waren für dieses Buch, hatte ich schon Monate vorher meinem Buchhändler gegeben, damit ich dieses Buch bloß an dem Tag kriege, an dem es rauskommt.
Wow, okay.
Und ich habe es mir dann noch irgendwie ein paar Wochen vorher auf Englisch gekauft, weil ich es nicht abwarten konnte, dieses Buch zu lesen.
Krass. Oh, das war bei mir, Star Wars Episode 3. Und vorher sogar noch Pokémon Silber Edition. Da habe ich meine Eltern noch darum eingepflegt, weil ich dieses Spiel unbedingt haben wollte, dass das mein Weihnachts- und Geburtstagsgeschenk ist und habe es im Spielemax mir selber vorbestellt.
Das habe ich bei Pokémon Kristall gemacht.
Ja. Gerade die Games-Industrie geht ja wahnsinnig ab, gerade auf Pre-Orders und so bla. Aber ja, sei es
drum. Ja, ich hab bei Star Wars, als jetzt Star Wars 8 war es, glaube ich. Ja, genau, es war 8. Riesenfehler. mir das Ticket für so ein Double Feature für 7 und 8 hintereinander habe ich mir, glaube ich, 3 Monate vorher gekauft.
Ja, verrückt. Ja,
und das kann passieren. So, dann kommt die Kohle halt zusammen. Wenn das viele Leute machen, verdienen sie halt eine Menge Geld.
Ja, gut, ich gehe jetzt auch zur Vorpremiere vom neuen Halloween zum Beispiel jetzt auch. Habe ich jetzt auch schon die Tickets. Einen Monat vorher schon.
Ja. Interessant ist ja, wie so ein Hype entstehen kann. Ne? Also ich habe mich da mal mit ein bisschen auseinandergesetzt, weil ich das gerade bei The Incredibles so interessant fand, weil das so ein Film ist, wie wir vorhin besprochen haben, der ist zwar cool, aber jetzt auch nicht der absolute Wahnsinn. Also das ist er nicht. Der haut eigentlich niemanden von den Socken. Und wie kann das passieren? Weil ich habe so letztes Jahr, war es glaube ich, so ungefähr vor einem Jahr, ging das so ein bisschen los, dass ich auf 9gag und ähnlichen Seiten gesehen habe, dass Leute, nee, das muss länger her sein, vor 2 Jahren ungefähr, dass die angefangen haben zu schreiben, wieso kriege ich alles eine Fortsetzung, nur The Incredibles nicht. Und diese Posts gingen dann durch die Decke, was Klicks anging, was Likes anging und so weiter. Und auf sämtlichen Plattformen, wo ich diese Posts gesehen habe, die waren immer mega erfolgreich. Also sprich, die hatten super viele Interaktionen. Und wie kann sowas entstehen? Und ich habe mir da mal so ein paar Theorien angeschaut und im Prinzip basiert das so auf 4 Grundpfeilern, was dazu führt, dass so ein Hype entstehen kann. Das ist zum einen, dass das Produkt, nenne ich es jetzt mal, das kann ja wirklich alles sein. Also wir reden ja von Hypes über Apps wie Pokémon Go, über Filme wie The Incredibles, Bücher wie Shades of Grey, Fidget Spinner, ja, also wirklich über alles, den scheiß Zauberwürfel in den 80ern, ne? Also wirklich alles, das kann wirklich alles sein.
Das nächste GTA-Spiel, Red Dead Redemption.
Das scheiß iPhone,
ja.
also wirklich, das kann echt alles sein. Ne? Ja. Das kann sogar Planking sein, ne? Also irgendein Move,
ja.
So, ne? Und, oder Shuffeln. So, und, oder der Harlem Shake oder so, ne? Also Leute rasten halt völlig aus bei den
Ice Bucket Challenge,
ja.
Obwohl, sind das Hypes oder sind das Trends?
Nee, das sind auch Hypes, die funktionieren nach demselben Muster.
Ach, krass.
Okay. Was ist denn der Unterschied zwischen einem Hype und einem Trend?
Ein Trend ist eine Zukunftsprognose. Also per Definition ist ein Trend erstmal eine Zukunftsprognose. Also etwas wird als Trend bezeichnet, von dem man auf der einen Seite, also es gibt so, wenn du willst, so 2 grobe Begriffe, zwei Auslegung dieses Begriffes. Einmal ist das, wenn etwas gerade modern ist, wird es mittlerweile als Trend bezeichnet. Es kommt aber eigentlich daher, dass jemand etwas für die Zukunft prognostiziert. Also zum Beispiel, wenn Apple hingeht und das erste iPhone baut und sagt, ich glaube, dass der Trend in die Zukunft genial sein wird, also riesig sein wird. Also die rechnen da in die Zukunft ein.
Okay, einfach gesagt, der typische Satz, das wird ein Game Changer.
Ja, oder man kennt das ja auch so, der Trend geht Richtung. Weißt du, also das ist ja auch geläufig und daher hat sich dann so ein bisschen das Wort Trend für modern
etabliert. Wikipedia sagt übrigens, Hype verkürzt aus Englisch Hyperbole, Übertreibung. Medienhype steht für eine in den Massenmedien aufgebauschte und übertrieben dargestellte Nachricht.
Ja, von kurzer Dauer und extrem hoher Aufmerksamkeit. Damit hättest du meine Notiz vorgelesen.
Oh, Entschuldigung.
Nein, alles gut, weil ich habe sie auch nur daher.
Das heißt also, kurz zusammengefasst, Hype ist im Prinzip die markttechnische Zusammenfassung, also das Generieren von Vorfreude.
Ja, im Groben tatsächlich ja, wirklich. Aber so diese 4 Punkte, worauf das beruht, das habe ich selber so ein bisschen runtergebrochen, ist einmal, dass besagtes Produkt, egal was es ist, ein Bedürfnis erfüllt. Und alles und oder Franchises nutzt, erreichbar ist oder Zugehörigkeit generiert. Okay. So, das sind so 4 Faktoren. In den meisten Fällen werden sogar alle 4 Faktoren halt bedient, um so etwas zu machen. Als Beispiel finde ich sehr gut Pokémon Go. Wir erinnern uns alle an diesen einen Monat, wo die ganze Welt in Frieden gelebt hat, gefühlt, weil die einzige Unterhaltung im Bus nicht war, da hast du mein Portemonnaie geklaut, sondern Elvix Team. Das war super.
Hast du die Arena?
Ich erinnere mich an einen wirklich geilen Abend. Da standen Simon und ich, mein alter Mitbewohner, in Horn, Scheißgegend, mitten in der Nacht durch die Woche Bier trinkend an so einer Straßenlaterne und haben Pokémon Go gezockt. Und dann kamen uns 2 Typen entgegen und die sahen wirklich alles andere als koscher aus. Also keine Vorurteile und nix. Also es waren jetzt keine Migranten oder so. Cool, einfach nur gruselig aussehende Typen.
Ich wollte gerade sagen, es war einfach dunkel, es war nachts so,
und die Haare hätten mega kantig und bla, ne? Und die kamen uns entgegen, so schattiert. Und wir standen so, ey, scheiße. Und einer von denen von weitem so, ey! Und wir so, fuck, was machen wir jetzt? Kommen die an, erobert ihr gerade unsere Arena? Vergiss es. Und holen die Handys raus und haben wir gegeneinander Pokémon gezockt.
Besser als das Butterfly, denn warum den, weißt du, warum das Spiel gewinnt, welchen Spieler töten kann?
Ja, ey, es war super cool. Und nur so Geschichten, einen Monat lang. Also wir erinnern uns alle daran.
Ja.
Und das ist ein schönes Beispiel dafür zum Thema Bedürfnis erfüllen. Wir alle haben Pokémon gespielt. Wir alle haben uns vorgestellt, wie wäre es, Pokémon-Trainer zu sein. Es kommt eine App raus, die es uns soweit es möglich ist, erlaubt, Pokémon-Trainer zu sein. Na, also du erfüllst damit dieses Bedürfnis. Auf der anderen Seite, die haben.
Das Bedürfnis, Pokémon-Trainer zu sein, ist massiv.
Ja, eben. Also, das sollte man nicht unterschätzen.
Ich wollte gerade sagen, so, ja, klar. Also. Wenn es die wirklich gäbe, Junge, würde ich die alle versklaven und dann alleine halten.
Junger Vater, weißt du, wie krass mein Despota wäre?
Den ersten, würde mir lauter Pixies holen und würde den ersten Pokémon-Puff eröffnen, ey. So Pummeluft für die Puffmudi und.
Mit einem Pummeluft an deiner Pummelluft. Oh Gott, ey. Ja, genau. Zweiten Punkt, also die nutzen halt logischerweise ein Franchise, also die bauen auf einem Fundament, das eh schon da ist. Pokémon halt eben an der Stelle. Es ist erreichbar, es war für Umme. die einfachste Form der Erreichbarkeit. Es war einfach umsonst.
Ja. Ja, Fortnite halt auch.
Genau, ne? Fortnite eben, das ist ein weites Beispiel. Und die Zugehörigkeit, jeder Arsch hat das gespielt. Mhm. Und es war wirklich in diesem einen Monat, wenn ihr euch erinnert, schräg, wenn es jemand nicht gemacht hat.
Ja.
Dann hieß es immer sofort, ey, du bist so ein Hater, ne? So, das macht mega Bock, wieso machst du jetzt nicht mit? Mhm. So, erinnere ich mich noch, weil Richard hat sich nämlich anfangs auch geweigert. Ja. Das habe ich zu Richard auch gesagt. So, Alter, Richard, jetzt hate mal hier nichts rum, du hast es noch gar nicht gespielt. Nee, Richard hat es gespielt und mitgemacht.
Nee, Tobis Aussage original war, als wir einfach uns nur auf ein Bier getroffen haben und ich mich mit keinem unterhalten konnte, weil er, Simon und unser Musiker Delio auch noch dabei war und kein Gespräch zustande kam, weil alle drei plötzlich ganz still auf ihren Handys rumgetickert haben und Tobi einfach nur meinte, als ich sagte, so können wir die mal jetzt mal weglegen und uns einfach mal biermäßig jetzt hier als Freunde treffen. Richard, sei mal nicht so salty.
Das war schon wirklich echt, das war krass, Alter. Ich kann mich daran erinnern, dass ich mit meiner Freundin Nina zusammen mit dem Handy abends losgezogen bin.
Ja, das haben wir auch
und dass wir da hier in Barmbek, hier an so einem kleinen Alsterkanal, ein Eck, wo sonst wirklich kein Mensch vorbeikommt. Nie. Da ist nie jemand. Aber als es Pokémon Go gab und da diese Arena stand, waren da abends echt 20 Leute und haben gegenseitig sich da die Lokmodule um die Ohren gehauen.
Krass, ey. Ja, absoluter Hammer. Also ein Paradebeispiel für ein Hype.
Ja, ne?
Und vor allem, wenn man bedenkt, das Ganze hat einen Monat gedauert, diese kurze Halbwertzeit, die das Ganze halt eben hat. Wie es dazu kommt, da komme ich gleich nochmal so im Groben zu. Da gibt es ein ganz schönes Modell. Ich fand aber viel interessanter, jetzt gerade zu The Incredibles, wie man so etwas erreicht. Zu einem Film, ne, von 2004, damals sehr erfolgreich, keine Frage, aber 14 Jahre nichts von dem Film gehört. Kein Film, der irgendwas, ich sag mal, künstlerisch erreicht hat. Also es war nichts, weder was Neues, noch was super Geiles. Also das war nicht mal die beste Übersetzung eines Superheldenfilms zu dem Zeitpunkt, weil es gab schon X-Men.
Ja, vor allen Dingen so, es gab also auch keine Serie und nichts danach.
Nee, also es ist
irgendwie ein Spin-Off oder irgendwas, der hat einfach nur zwei Filme.
Ja, es gab halt diesen Merch und so.
Muss ich ein kleines bisschen widersprechen, weil natürlich gab es jetzt keine The Incredibles-Serie, aber das Ding ist ja nicht aus einem luftleeren Raum entstanden, sondern das ganze Superhelden-Genre ist massiv.
Genau, da komme ich noch zu.
Versteht? Also, es ist ja.
Ja, klar,
Prinzip so ein Meta-Franchise, sage ich jetzt mal. Das ist wahrscheinlich super falsch, was ich sage, aber ja, ihr wisst, was ich meine.
Ja, genau. Also, da hast du im Prinzip recht. Darauf wollte ich jetzt auch hinaus. Was der Film dann halt eben gemacht hat, ist das Superhelden-Franchise an sich.
Ja,
ne?
Ja.
Also, die Idee eines Superheldenfilms und vor allem eben auf der X-Men-Welle mitzureiten.
Ja.
Also, 2001 kam Bryan Singers X-Men raus, der diesen ganzen Scheiß, der bis heute noch im Kino läuft, den ich sehr geil finde, immer noch bedient und den haben die damals halt auch bedient. Ne? Die sind halt auf die Idee gekommen, hör mal, da reiten wir mit auf der Welle. Haben sie gemacht, Erreichbarkeit, klar, es war ein Kinofilm, so, ne? Also den konnte jeder gucken. Zugehörigkeit, schwierig, hast du nicht gesehen, ist eigentlich das Einzige, was sie machen können, also an der Stelle nur bis zu einem gewissen Grad erreichbar, weil der nicht die Macht hatte damals, dass man jetzt sagen könnte, wie, du hast den nicht gesehen. Das funktioniert bei Filmen wie Titanic, Avatar, James Cameron. So, ne?
Inception, also,
Inception, solche Sachen. Oder halt Marvel-Filme.
Ja.
So, das hatte der erste Teil, klar, bedingt, ne? Aber halt nicht 14 Jahre später. Also man fragt jetzt nicht 14 Jahre später, wie, du hast The Incredibles 1 nicht gesehen. Da stellt sich dann halt die Frage so, wie konnte sowas passieren? Und ich habe mich dann mal so schlau gemacht, wie man sowas erreichen kann.
Entschuldigung.
Ja, wie auch immer. Ja. So, der erste Punkt, der einfachste Punkt ist halt eben, Leute zu finden, die man heute Influencer zum Beispiel nennt, die sowas pushen. Ne, das heißt, du hast irgendeinen Star im Zweifel oder heute...
So wie uns zum Beispiel.
Wir lösen ja auch Trends aus ohne Ende.
Ja, Ja.
Mut zum Rückenhaar.
Ich wollte gerade sagen, jedem, dem wir unsere Sticker geben, ja, wird zum Vandalismus angetrieben. Wir machen die richtigen Trends.
Der eine Monat, in dem ganz Deutschland Rückenhaar trug.
ein geiles Beispiel dafür ist der Gangnam Style. Erinnert ihr euch an diesen Song?
Oppa Gangnam Style.
Opa kann das.
Der hat es zum Beispiel mega clever gemacht. Der hat von wegen Erreichbarkeit, ne? Der hat von Anfang an auf sämtliche Rechte verzichtet, was Kopieren angeht. Das durfte jeder immer.
Ehrlich?
Ja, das durfte jeder immer covern.
Ohne
Kohle zu bezahlen.
Ah, ja. Deswegen hat es wahrscheinlich auch Alexi Bexi gemacht.
Das hat einfach jeder gemacht, ja.
Krass.
Und das durfte man, ja. Das hat er freigestellt. Und der hatte das damals, das Glück, muss man sagen, dass Katy Perry gerade auf dem Höhepunkt ihrer Karriere war und die dieses Video geteilt hat.
Ja.
Weil sie es witzig fand.
Ach so, ja.
Genau, die fand es witzig und daher kommt das dann.
Es gehört und halt immer auch ein bisschen Glück dazu.
Klar. Ja. Durch den generierten Hype dann halt auch eins der meistgeklickten Videos auf YouTube. Nach wie vor. Mit über 2 Milliarden. Ne?
Ja.
Also über 2 Millionen.
Also 2 Milliarden weiß ich nicht, aber ich weiß auch, als die damals die 1 Milliarde geknackt haben, als erstes Video überhaupt. Hatte Gangnam Style die Milliarde geknackt.
Da war ich gerade in Kanada und da habe ich das erste Mal endlich gesehen, weil es in Deutschland nicht verfügbar war, wegen damals GEMA und Copyright und Bullshit und Shit. Ja, 15.07., siehst du? Da war ich schon in Kanada. Und da hatte das schon so fantastisch viele.
3,2 Milliarden, wir gucken gerade. 3,2
Milliarden,
Wahnsinn. Das bedeutet, theoretisch jeder zweite Mensch auf diesem Planeten fast es gehört hat. Ja. Was natürlich nicht stimmt, weil viele haben es mehrfach angeklickt, ist ja Logo. Aber das Video hat fast so viele Klicks wie die halbe Erdbevölkerung.
Ja.
Fuck.
Das ist echt irre. Kannst davon ausgehen, jeder in Deutschland, jeder in Europa kennt das also, ja? Ja. Wahnsinn.
Shit.
Ja, genau. Nächster Punkt, Bedürfnisse. Da gibt es so zwei Dinge, die man machen kann, wenn man Bedürfnisse benutzen will, um einen Hype oder generell ein irgendwas zu erschaffen. Das ist entweder, man nutzt Bedürfnisse, man sucht sich Bedürfnisse und erfüllt sie, oder, und das ist das Ding, wo gute Werbeleute draus gemacht werden, man erschafft Bedürfnisse.
Ja. Apple, ja.
Apple zum Beispiel.
Ich mache nicht Sachen, die es schon gibt, ich sag den Leuten, was sie wollen. Ne?
Genau, ja, wirklich. Ne? Oder Chibo, die irgendwelche Bananenboxen kaufen, wo du dann denkst, so, ja, hätte die Natur nur daran gedacht, eine Banane zu schützen.
Naja.
Durch die Schale.
Das war total geil. Meine Ex-Freundin, die kam tatsächlich mal aus Chibo wieder mit Reiterstiefeln, die es aus dem Chibo gab. So Reiter-Equipment halt einfach, ne? Und ich so, was willst du denn mit dem Scheiß? Naja, ich hab die da gesehen und das Bild von der, wie die trug, und dachte so, ja, brauche ich.
Ja. Ja. Und dann hat sie mit Reiten angefangen. Nicht.
Nicht, nee.
Zumindest nicht auf Pferden.
Aber die Reiterstiefel dabei auch nicht getragen.
Dankeschön. Klassiker des Herrenwitzes. Ja, Tobi Angeister. Und
sieh dir den Rücken, Mann.
Und hier kommt halt eben zum Teil The Incredibles halt auch ins Spiel.
Ja.
Weil ganz groß, um Bedürfnisse zu erschaffen mittlerweile, sind ja diese, wie sich das so schön nennt, viralen Videos. Mhm. Ne? Also, oder virale Posts, also Social-Media-Kanäle, Facebook, Instagram, Twitter etc., die sind so die Brutstätte für Hypes heutzutage. Und das kann man halt eben auch wirklich gezielt nutzen. Und ich befürchte, das ist das, was bei The Incredibles passiert ist, als Pixar auf die Idee kam, wir machen jetzt wirklich einen zweiten Teil. Auf Social-Media-Kanälen, und zwar auf mehr so nerdigen Social-Media-Kanälen, also in der, wenn du so willst, Fachpresse, diese Idee zu streuen, Reddit, 9gag, Flickr und was es nicht alles gibt, ne? Dass man da das ist eine schräge Mischung, aber ihr wisst, was ich meine, dass man auf die Idee kommt, auf diesen Plattformen sowas zu verbreiten. Ein gutes Beispiel dafür, abgesehen von The Incredibles, weil da habe ich es erlebt, diese Nummer, dass Leonardo DiCaprio keinen Oscar hat. Das hat jahrelang keine Sau interessiert, bis das im Internet irgendwann aufgetaucht ist.
Ja, und er sogar der Prinz oder der König von 9gag da noch wurde.
Ja, genau, sowas, der König, ne? Ja. Halo King.
Ja.
Und solche Dinge führen halt dazu, dass eine unfassbare Menge von Menschen diese Idee sieht. Na, und das war bei The Incredibles, so habe ich das eben wahrgenommen, auch der Fall. Na, auf einmal kam dieser Aufschrei, so wieso gibt es davon keinen zweiten Teil, und alle jubeln über diesen Film, obwohl der einfach 14 Jahre alt ist.
Ja.
Und auch nicht so geil war. Also nicht geil genug war für so einen Hype eigentlich. Und da ist eben auch dieses Ding Zeitgeister erkennen und nutzen. Und der Zeitgeist zu der Zeit war durch X-Men eben Superhelden. Also dann reitest du einfach auf dieser Superheldenwelle mit.
Krass, das ist eigentlich echt eine Verkettung von unglücklichen Umständen. Einfach so, Pixar hat 2004 einen Superheldenfilm gemacht. Der kam ganz gut an. Der hat sich damals, als wir alle so 14, also lass uns mal 10 bis 18 so die Leute oder sogar noch jünger, die fanden den alle geil und fanden den cool und verbinden damit halt auch Kindheitserinnerungen, auch Thema Nostalgie dann halt auch wieder. Und dann 14 Jahre später hören die auf die ganzen Rufe der ganzen alten, versoffenen Erwachsenen jetzt, die sagen, oh, ich will mich aber mal wieder wie ein Kind fühlen und keine Miete zahlen. Und schon hauen die halt Incredibles 2 raus. Marketingtechnisch das Cleverste, was du eigentlich machen kannst.
Ja, vor allem halt eben diese Idee zu erschaffen, dass man davon einen zweiten Teil braucht. Ne? Also ja. Kein Hahn hat danach gekriegt, dass dann ein zweiter Teil zukommt. Ja. Also entweder war das wirklich Glück, dass irgendwer das gepostet hat und Pixar jetzt sich eine goldene Nase daran verdient. Oder Pixar hat halt selbst gestreut. Über V-Männer, wenn du so willst.
Wir kennen's ja auch selber. Die kleine, laute Minderheit, ne?
Ja, genau, ja. Und das kann halt echt zu einer Massenbewegung
führen. Also, ich muss ehrlich sagen, ich glaube, dass ein Riesenteil zu diesem Hype der Incredibles die Tatsache beigetragen hat, dass es halt ein animierter Superheldenfilm ist von Pixar. Weil das Superhelden Genre, in Anführungszeichen, eigentlich ist es filmtheoretisch ja kein Genre, aber muss man mittlerweile ja wirklich so als Subgenre oder Genre bezeichnen. Diese ganze Superhelden-Nummer ist so unfassbar erfolgreich jetzt schon seit Jahren, dass Marvel MCU platzt ja wirklich aus allen Nähten, was die Einnahmen angeht. Jetzt gerade Infinity War hat ja mal wieder alles gefistet.
Endgame 2 war auch sehr erfolgreich.
Ja. Mhm. Und die Menschen, also einerseits giert es die Menschen ja wirklich nach neuen Superheldenfilmen. Andererseits gibt es aber auch viele, und da haben wir auch einige Hörer, die sagen, mir gehen die auf die Nerven, weil es irgendwie immer das Gleiche ist. Also es gibt eine massive Nachfrage nach Superheldenfilmen, die irgendwie was Neues, Kreatives, Ungewöhnliches bringen. Deswegen wurde ja Thor Ragnarok auch unter anderem so gefeiert, weil das mal echt was anderes war, Alter. Und ich glaube, dass das ein ganz großer Punkt hier ist, weil es jetzt eben dieses Bedürfnis nach Heldenfilmen befriedigt. Aber wow, von Pixar, oh, animiert, scheiß drauf, dass es schon mal einen gab. Wir wollen das sehen, das ist was Neues.
Vor allem, dass sie halt auch sagen, so ja, so weiß ich nicht, auch die Flops, die sie vielleicht auch hatten. Der neue Cars zum Beispiel, ist megamäßig.
Der neue gepunkt. Was?
Cars.
Ach so, von Pixar.
So ist mir aber schon mega mittelmäßig.
Ich fand Cars, also die gesamte Cars-Reihe fand ich auch mega scheiße. Hasse ich auch wie die Pest.
Habe ich nicht gesehen.
Brauchst du auch nicht sehen eigentlich. Hast du echt
was verpasst. Das war bei mir so, Autos? Nö, interessiert mich nicht.
Ja, ganz genau. Die sind halt echt nicht cool. Noch dazu haben die auch Planes dann, glaube ich, auch sogar
gemacht. Den habe ich nicht mal mehr gesehen.
Und das fand ich auch irgendwie gar nicht geil.
Auch nicht gesehen.
Und nach so, weil das war ja auch das erste Mal, dass Pixar, glaube ich, auch Flops erlebt hat. Und dann jetzt machen sie dasselbe. Disney macht jetzt plötzlich auch. Seine ganzen alten animierten Disney-Filme kommen plötzlich als Realfilme nochmal raus. Also die
machen es andersrum, ja.
Ja, die kratzen echt am unteren Ende der Flasche halt irgendwie, um noch was rauszuholen. Und Pixar, ja gut, mag man denen jetzt vorwerfen, dass sie das auch gemacht haben, aber ich muss auch selber dazu sagen, ich freue mich auch auf den zweiten Incredibles-Teil und ja, ich werde ihn mir auch definitiv reinziehen, weil, sorry, da war ich 14, das ist einer so, also sagen wir mal ehrlich, das ist so einer der wenigen Filme, die du vielleicht in deinem jugendlichen Idiotenhirn für Otto Normal Kinoverbraucher dann auch irgendwie wahrscheinlich das erste Mal aktiv gesehen hast.
Kommt der auch in 3D?
Nee.
Na gut.
Echt nicht?
Ich glaube nicht, nein.
Geil.
Ich bin mir nicht sicher.
Also müssen wir nochmal nachgucken. Nee, weil das
aber er kommt in Disney IMAX.
Weil 3D finde ich kacke.
Ich mag ich 3D auch nicht.
Ja, 3D finde ich mittlerweile geht es mir nur auf die Nerven.
Nee, aber es gibt ja immer nur, Disney hat ja, oder Pixar hat ja auch zum Beispiel, The Incredibles kam auch nochmal ins Kino 2012, glaube ich, als 3D-Variante, aber halt künstlich draufgepackt.
Wir machen
aber bei Animationsfilmen geht's. Das sieht nicht so scheiße aus.
Entweder hier im kostenlosen Feed oder in unserem Premium-Kanal machen wir irgendwann mal gerne irgendwie bald eine Folge, wieso 3D so kacke ist.
Boah, das würde ich, da rede ich auch kostenlos drüber.
Also wirklich halt auch mit Science-Hintergründen, die es halt auch gibt.
Da gibt's eine Menge zu. So.
Ja, da gibt's eine ganze Menge zu. Was hab ich damals bei Tron 2 gesessen und Kopfschmerzen gekriegt? Aber
ich krieg bei jedem von diesen Filmen Kopfschmerzen. Ich hatte es auch voll genervt, dass wir Infinity War in 3D gesehen haben.
Ich krieg keine Kopfschmerzen, mich nervt es aber trotzdem. Ja, wo waren wir hier? Die
die
Herr der Ringe, ja fick dich.
Waldemar der Zauberer.
Herr der Ringe, Incredibles.
Ich stampfe das Ganze jetzt mal ein bisschen ein. Ich merke schon, das wird mega lang. Ich habe noch ganz viel zu dem Thema. Wen es interessiert, warum zum Beispiel 50 Shades of Grey so erfolgreich war, kann mich gerne fragen.
Genau. Nee, warte mal. Wir haben ja jetzt tobi@kackundsach.de.
Ja, genau, tobi@kackundsach.de, dann schicke ich euch gerne meine Notizen.
Aber jetzt mal, nee, Tobi, jetzt hast du A gesagt, jetzt musst du halt auch B sagen, wieso war 50 Shades of Grey denn so erfolgreich?
50 Shades of Grey?
Oder auch 50 Shades of Grey, wer A sagt, muss auch schlucken.
Ja. 50 Shades of Grey hat zwei Dinge sehr, sehr richtig gemacht in diesem Hype-Universum.
Ja.
Also wie man einen Hype erschafft auf den Kriterien, die ich jetzt gerade erzählt habe, die man auch noch ein bisschen detaillierter machen kann. Das hat ein Franchise genutzt, 50 Shades of Grey.
Was?
Ich glaube, das wissen nicht alle, basiert auf Twilight.
Genau.
Das ist eine Abwandlung von Twilight.
Das ist eine Fanfiction.
Genau, das ist eine Fanfiction zu Twilight. Sie hat nur die Vampire nachher rausgenommen,
um das Buch
zu veröffentlichen. Ja. Der Grey war eigentlich ein Vampir aus der Welt aus Twilight.
Ja. Wusstest du das nicht? Die hat dieses ganze, deswegen ist dieses Buch hier auch so beschissen, weil es einfach nur, es ist Twilight mit Menschen.
Genau.
Und ich weiß,
das basiert auf einer Twilight-Fanfiction.
Ja, genau, das ist eine Fanfiction. Das hat die auf ihrem fucking Blackberry auf dem Weg zur Arbeit immer mal geschrieben.
Genau, und das hat die halt in einem Forum veröffentlicht. Da gingen die Leute voll drauf ab, weil endlich ficken die mal. und dann, also das ging um, wenn ich mich nicht irre, war er ein Vampir und sie nicht.
Mhm.
Also sprich, wir sehen jetzt endlich mal explizite Sex-Szenen in einem Twilight-Universum.
Ja.
Und zur Veröffentlichung, weil das wahrscheinlich auch mega illegal gewesen wäre, hat sie die ganze Vampirnummer rausgenommen. Und das war's.
Ach was.
Das haben auch alle, wenn du dir guckst, das glaube ich, gibt's auch online von Honest, hier von den Screen Junkies, die auch die Honest Trailer und sowas machen, gibt's auch einen direkten Vergleich, glaube ich, sogar dazu. Oder von CinemaSins, glaube ich, gibt's das auch, die einen direkten Vergleich dazu gezogen haben, wo du wirklich, es gibt richtig eine Liste, wo du 1:1 auflisten kannst, das ist die Figur aus Twilight, den gibt's an der Stelle, gibt's den in 50 Shades of Grey. Das ist in Twilight passiert, das passiert in 50 Shades of Grey. Und das ist wirklich, es überlagert sich perfekt. Es ist wie ein Spiegel.
Das ist wirklich im Prinzip eine,
ist wie bei Kimba und Simba.
Ja, genau.
Und das andere
Folge gerne mal reinhören.
Und das andere, was sie clever gemacht hat, die gute Frau, dessen Namen ich jetzt vergessen habe, ist auch irrelevant. Ich habe 50 Shades of Grey gesehen. Der Film ist eine Katastrophe. Das kann nicht besser sein.
Depressive Hausfrau XY.
Ja, vor allem, die ist ja nicht mal eine Hausfrau. Die ist eine junge Studentin und sieht gut aus.
Oh, nee,
Anfängerin. Aber also
und damit verlieren wir wieder einen großen Prozentsatz unserer weiblichen Hörer.
Nein. Also, nein. Von wegen dieses Klischee, dass die frustrierten Hausfrauen unbedingt geile Vampire ficken würden. Sondern...
Ich kann das mega nachvollziehen.
Was gibt's da für Männer? So
Scarlett Johansson in allen ihren Rollen?
Midlife-Crisis-Männer, die gerne mal mit Scarlett Johansson einen saufen wollen und dann mit Wölfen in ihren Motorrädern in die Wildnis fahren.
Genau,
ja?
und sie bügeln würden in dem Outfit aus The Avengers.
Also das ist Tobi.
Also ja, nur, Männer sind da nicht besser.
Nicht nur frustrierte Hausfrauen oder Hausmänner wollen geile Vampire ficken. Alle wollen geile Vampire ficken.
Hast du dir mal Gary Oldmans Dracula angeguckt? Also den würde ich nicht mal mit der Kneifzange anfassen mit seinen behaarten Fingern.
Der
lümmelt seit 400 Jahren an sich selber rum und hat schon behaarte Finger, Alter.
Man muss ja zu dieser ganzen Vampirdarstellung von Twilight kann man ja viel meckern. Ich bin ja, Fan ist übertrieben, aber ich mag die Twilight-Reihe. Zumindest die Bücher. Und
damit haben wir Hörer jetzt verloren.
Nee, das hab ich schon
Tobi mal hatte sich ja schon mal geoutet. Ja. Ja.
Und da fassen die eine Geschichte von den Vampiren sehr schön zusammen, was ich sehr, sehr clever finde. Dass da sehr explizit erzählt wird, dass die so geil aussehen, aus den Gründen, was in der Natur sehr häufig vorkommt, um Beute anzulocken.
Ja.
Also, dass die geil aussehen, damit Frauen und oder Männer, je nachdem, wie das Geschlecht der Vampir hat, auf die zukommen und die fressen können.
Ja, und alles.
Also, das finde ich sehr, sehr clever von Herrn Meyer, das so detailliert auszubauen. Das ist wahrscheinlich nicht ihre Idee, aber das da einzubauen, finde ich.
Ja, es gibt ja vielleicht auch hässliche Vampire, aber die werden aufgrund des hohen Selektionsdrucks dann schnell rausgekegelt.
Ja. Ja, einfaches Prinzip, nicht alles, was glänzt, ist auch gleich Gold, weil die Vampire ja auch so schön glitzern. Auf der anderen Seite glitzert aber auch Kaugummipapier im Licht. Also. Ja.
Oh, das fand ich seit weg. Wisst ihr, warum Menschen so auf Glitzer abfahren? Oh,
das ist so deep, ey.
Weil wir räuberische Elstern sind?
Nein. Nee, weil Wasser.
Genau.
Ne?
Ja. Ah, ja. Weil Glitzer bedeutet, Wasser ist in der Nähe.
Weil
und das
Wasser
ist immer noch verankert und deswegen mögen wir Dinge, die glitzern.
Das heißt, wenn ich auf den Kiez gehe, sollte ich mir Glitzer in den Schritt machen?
Das ist sehr plausibel, aber auch nur eine Theorie.
Stimmt, es ist eine Theorie.
Wir können es nicht beweisen, weil wir leider keine Steinzeitmenschen bei uns haben.
Das hatte sich nicht Barney Stins nochmal bei How I Met Your Mother? Hier glitzernder Anzug, weil Frauen assoziieren Glitzer mit... Geil.
Ja. Zurück zum Hype.
Zurück zum Hype. Ach genau, hier zu 50 Shades of Grey. Das zweite Ding, was sie gemacht haben neben dem Franchise, ist, die haben ein Bedürfnis erfüllt. Und zwar in Zeiten, und das ist tatsächlich ein Gedanke, der klingt erstmal witzig, ist aber wirklich clever. Zu Zeiten, wo die Frauen, völlig zu Recht, für Gleichberechtigung stärker kämpfen als denn je wahrscheinlich. Und es unheimlich wichtig ist, eine starke weibliche Persönlichkeit zu sein. Lesen Sie ein Buch, wo man endlich mal einfach nur gefickt wird. Ohne Scheiß, und das ist 50 Shades of Grey. Da geht's wirklich nur darum, endlich mal einfach nur gefickt zu werden. Und gerade dieses sich in der auf sexueller Ebene in die Machtlosigkeit zu begeben, ist ein Bedürfnis, das das Buch halt erfüllt hat, beziehungsweise der Film erfüllt hat. Und was, wenn man mit Frauen spricht oder mit vielen Frauen spricht, auch wirklich nicht uninteressant ist, dass viele Frauen das genau so sehen, auf sexueller Ebene.
Ja, klar,
dass das mal sehr geil sein kann, einfach mal...
Einfach mal das Hirn rausvögeln.
Genau. Lassen. Nicht deswegen, machen.
Lassen. Rausvögeln lassen, ja.
Und das hat die gute Frau echt clever gemacht, als sie 50 Shades of Grey rausbringt. Wahrscheinlich nicht mit Absicht, aber hat halt eben einen Nerv getroffen. Genau. So, eine Sache will ich jetzt noch sagen und dann bin ich fertig mit meinem Halbgerödel.
Was das Buch qualitativ nicht besser macht, aber gut.
Nee, überhaupt nicht, das ist wirklich
scheiße. Jetzt rattert mal hier nicht so gestresst eure Notizen runter, ganz ruhig, wir sind...
Ich kann auch nur eine Stunde weiterreden.
Nee, also, pass auf. Gott bewahre.
Ich weiß, ohne Scheiß, ich war bei, wie erreicht man so etwas bei Punkt 2? Von 12, glaube ich. Wir haben über Zeit gehabt, doch eine Sache möchte ich noch sagen, bevor ich dieses Modell vorstelle. Wir hatten bei Facebook die Frage gestellt, was so beliebt an Superhelden ist.
Ja.
Und ich habe mir die Kommentare durchgelesen natürlich und habe da so ein paar Punkte gesehen und der liebe Fabian Rohlfink, den ich auch kenne. Hallo Fabi.
Hallo Fabi, ja.
Oder den wir kennen.
Ja.
Achso, das hast du sogar rausgeschrieben.
Das habe ich mir auch rausgeschrieben.
Dann liest es doch mal vor, Fred.
Ja, lies mal vor, weil die will ich nachher beantworten.
Genau, der Fabian Rohlfink hat kommentiert auf diese Frage, warum sind Superhelden so beliebt. Er schrieb... Weil sie den Amerikanern nach dem 9.11., nach 9/11, nach dem 9. September Trauma.
Nach dem 11. September.
Was habe ich gerade gesagt?
9. September.
Oh,
ja, diese Ami-Schreibweise.
Okay, ich fange nochmal neu an. Weil sie den Amerikanern nach dem 9/11 Trauma ein Gefühl von Schutz gegen ungreifbare Gefahren gegeben haben. In Superheldengeschichten gibt es klar verteilte Personas und einfach zu verstehende moralische Konzepte. Deshalb fallen auch Filme auf, die sich nicht an diese Muster halten.
Ja. Genau. Und zu diesem Kommentar, der übrigens unheimlich clever und richtig ist, hat unsere liebe Hörerin Marie Spitznagel, liebe Grüße an der Stelle und danke für das Buch.
Oh, das habe ich jetzt auch angefangen.
Das hat sie kommentiert mit, was ist denn mit älteren Superhelden, à la Batman, Superman und so weiter. Und da Marie, ich will dich jetzt nicht persönlich da angreifen, aber du bist jetzt halt ein Beispiel für diese Diskussion, weil die hört man ständig tatsächlich, dieses Argument.
Ja.
Das zieht trotzdem, weil, Spoiler, 9/11 war nicht das einzige Trauma weltweit, das es so gegeben hat. Die größten Phasen oder die größten Erfolge haben gerade Actionfilme und auch Comics in Zeiten von gesellschaftlichen Schwierigkeiten erfahren. Wir reden jetzt natürlich nur von der westlichen Welt, weil da der ganze Kram herkommt.
Ja.
Die größten Phasen des Actionfilms und vor allem der Comics, die meisten Comicfiguren kommen aus den 50ern, teilweise schon aus den 40ern, also wir reden von Kriegszeit, Zweiter Weltkrieg. War da in der Zeit, für die, die es nicht wissen?
Die Comics hatten zur Zeit des Zweiten Weltkriegs eine absolute Explosion.
Genau. Superman wurde damals genutzt, um Leute in die Armee zu holen.
Genau, Captain America wurde dafür erfunden. Ja. Popeye, fucking Popeye wurde dafür erfunden. Ja. Ist eine Propagandafigur der Amerikaner gewesen. Total irrsinnig,
für die Marine, sich
vorstellt. Für die Marine. Vietnam. Als der Vietnamkrieg losging, hatten die Actionfilme die absolute Hochphase. Die Comics sind ein bisschen abgefuckt, weil die Technik für Actionfilme weit genug war, um geile Filme zu machen, aber noch nicht weit genug, um Comicfilme zu machen.
Und,
muss man sagen. Aber die Comics hatten trotzdem, also die Bücher hatten trotzdem wieder einen Hype.
Ja, ja.
Diese Sehnsucht nach Stärke. Und nach 9/11 ging es halt wieder los.
Ja.
Also das ist schon ein Muster, das sich wiederholt.
Ich hab das in der, wir haben in unserem Premium-Kanal, bei Kack und Sach Premium habe ich jetzt erst vor ein paar Tagen, weil wir hatten ja den 9/11-Jahrestag, hatten wir diese Woche, haben wir eine Skepsis-Folge über 9/11 gemacht, wo ich mit Andy und Fab über die 9/11-Verschwörungen ein bisschen diskutiert habe.
Die übrigens echt gut ist. Und ich war ja nicht bei der Aufnahme dabei, aber ich habe es mir angehört, die ist wirklich gut.
Die 9/11-Verschwörung ist die Mutter aller Verschwörungstheorien. Und wir haben uns in dieser Skepsis-Folge auch nicht angemaßt, da irgendwie ein abschließendes Urteil zu fällen, weil das ist massiv, Mann. Egal, darum geht's nicht. Da habe ich auch erzählt, dass ich zu Hause in Kieselbronn bei meinen Eltern im Kinderzimmer eine 9/11-Sonderausgabe von Spider-Man habe. Die habe ich damals in Pforzheim im Magic Planet, das war ein Comicladen, gekauft. Das war eine Sonderausgabe von Spider-Man, wo es im ganzen Heft nur darum geht, dass die Marvel-Helden, selbst die Bösewichte aus dem Marvel-Universum, dabei helfen, in New York die Trümmer des Anschlags vom 11. September aufzuräumen und mitzuhelfen. Ich habe das noch, das kann ich mal mitbringen.
Das ist ein paar Jahre bestimmt mal was wert.
Ja. Ja,
ich meine, die Auflage wird groß gewesen sein, ja, aber
das
trotzdem.
Das ist leider in keinem guten Zustand, das habe ich schon oft in den Händen gehabt, okay. Aber ja.
Und, aber ja, das ist ein sehr gutes Beispiel dafür.
Und
ja.
ich finde,
wie er immer lümmelt auf dem Klo sitzt mit seinem 9/11-Comic.
Und Fabian hat mit seinem Kommentar, das wirklich super clever und auf den Punkt ist, im Prinzip schon recht. Allerdings waren die Superhelden ja auch schon vorher sehr beliebt.
Ja, aber
also
wie gesagt,
die super, aber solche
sind
die
in diesen Zeiten.
Genau, ja. Aber solche Sachen, solche, ich sag mal, solche Traumata, solche Situationen, solche Zeiten, in denen die Welt kompliziert und unsicher wird.
Die westliche Welt.
Die westliche Welt, die beflügeln dieses Bedürfnis danach, nach Superhelden. Ich habe hier noch ein paar andere ganz interessante Kommentare zu dem Thema. Warum sind Superhelden so beliebt? Andreas Karpfen schreibt.
Oh, Andi?
Ja.
Mit dem bin ich zur Schule gegangen.
Echt? Oh. Ja, viele Grüße, Herr Karpfen.
Mit dem war ich auf der Grundschule und dann später auch auf dem Gymnasium.
Der schreibt, alles was super ist, ist beliebt. Man denke nur mal an den Supermarkt. Raphael Schottel schreibt.
Hat er nicht unrecht? Nee, hat er nicht ganz unrecht. Nee.
Raphael Schottel schreibt, weil sie einen extravaganten Modegeschmack haben.
Das stimmt.
Ja,
nur
also,
zu Spandex.
Moment, heißt das jetzt Lady Gaga ist unser Modesuperheld?
Ja. Naja, Lady Gaga hat mehr Einfluss als Superman, weil sie ist real.
Das stimmt allerdings. Und die hat einen Fleischanzug getragen, also.
Unsere. Das war so geil. Entschuldige, bei den Oscars letztes Jahr oder vorletztes Jahr, als Jimmy Kimmel das moderiert hat, wo er erzählt hat, so, es kam die Idee, dass ein schwarzer Superman spielen soll und alle richten sich auf, weil Superman nicht schwarz ist. Wisst ihr, was er noch nicht ist? Real.
Ja.
Super geil.
Ja. Anna Macht schreibt, also wenn ich an den ersten Superhelden meiner Kindheit denke, dann war das Sailor Moon.
Sailor Moon.
Für mich war sie eigentlich ein ganz gewöhnliches Mädchen.
Auch für alle anderen.
Das aber aus...
Du Arsch, ey.
Das aber außergewöhnliche Kräfte besaß und sie nur dazu nutzte, andere zu beschützen, zu retten und niemals für ihre eigenen Zwecke missbrauchte. Das macht einen Superhelden für mich aus. Die Selbstaufopferung für andere... Und sie haben tolle Kostüme. In Klammern Mondsteinflieg.
Sieg, sag das Zauberwort und du hast die Macht. Halt den Mondstein fest und spür die Kraft. Du kannst es tun. Oh, Sailor Moon.
Anna, also wir haben das früher, so männlich wie wir hier sitzen mit unseren Rückenhaaren, auch wir haben früher nach der Schule Sailor Moon geguckt.
Ey, das Problem war, das kam immer, ich weiß
Sailor
nicht
Moon kam immer vor, Gian die Kamikaze-Diebin und ich habe es mir immer auf Video aufgenommen, damit ich es nachher gucken kann.
Ich will mir auch nicht sicher, was vor oder nach Dragon Ball lief, aber man kam einfach nicht drumherum.
Es kam immer vor Dragon Ball. Dragon Ball kam immer pünktlich, nämlich wenn ich mit dem Training fertig war. Ich hatte um 18 Uhr Trainingsschluss, um 18.30 Uhr saß ich und habe RTL 2 angemacht, weil 18.30 Uhr Dragon Ball anfing.
Ja, aber lief da nicht Dragon Ball? Nee, Dragon Ball selbst lief um 19.30 Uhr nachher, ne? Ist auch irrelevant.
Ja.
Jedenfalls, ich wollte dazu noch was sagen. Genau, hier, dieses von wegen beschützen und für niemals für sich selbst und so, das ist ja halt eben genau dieses Bild, das in solchen Traumata-Situationen eben benötigt wird. Ne? Also dieses Klischee der Ein-Mann-Armee, was auch Sailor Moon im Prinzip war.
Der John McClane des Anime-Universums.
Aber sie hatte ja noch Partner, das ist ja Super Sentai.
Genau, ja, das hast du als Soldat in der Armee auch. Also das ist eben genau das, was
und
die Leute schreien in so einer Situation, zeigt uns, oder beziehungsweise wir wären gerne stärker, wir werden gerne das tun, also schauen wir Leuten gerne dabei zu, wie sie für uns die Welt zu einem besseren Ort machen.
Vor allem
ob jetzt alleine oder im Team spielt da an der Stelle kaum eine Rolle.
Vor allen Dingen halt auch noch Sailor Moon. Also mehr Marine oder Militär geht ja auch kaum. Die sind uniformiert, die haben was mit Seemännern zu tun und die schmeißen mit Monden. Und seit es die Space Force
ich wollte gerade sagen, die haben praktisch die Space Force vorausgesetzt.
Also wenn die dieselben Uniformen haben, dann unterstütze ich die Space Force auch, du.
Ja.
Geil.
Stell dir mal so, weißt du, so richtig krasse Navy Seals in diesen Kostümen vor von Sailor Moon, Alter.
Mit diesen Röcken, und dann machen die auch dieselben Moves, um sich so zu verwandeln. Ja, mega geil.
Zu dieser Frage, warum sind Superhelden so beliebt? Und es ist wirklich nicht zu leugnen, dass Superhelden so unfassbar beliebt sind. Also wir hatten da unter dem Post nämlich auch ein, zwei Leute, die geschrieben haben, nö, die sind eigentlich gar nicht so beliebt. Und da muss ich leider sagen, Leute, das ist absolut falsch. Hm. Marvel hat Stand 7. September 2018, das ist erst ein paar Tage alt, diese Zahl, mittlerweile, seit sie das Marvel MCU etabliert haben, mit 2008 Iron Man, das war der erste MCU-Film.
Marvel Cinema Iron Man. Cinematic Universe.
Genau, habe ich gerade Marvel Man gesagt?
Nee, aber Iron Man wird immer schön in der Community mal als Marvel Man jetzt gerade bisher, weil der hat den Ton für alle Filme gesetzt.
Ja. Funny Side Fact, wenn wir schon mal Fred unterbrechen, mache ich mit. Wisst ihr, warum Iron Man der erste Film war, den Marvel rausgebracht hat?
Warum?
Weil es der einzige war, den sie noch hatten, glaube ich.
Genau, ne? Die haben alle anderen coolen Rechte. Also die größten Helden, die sie hatten, waren halt die X-Men und Spider-Man. Die hatten sie aber verkauft, weil der Verlag beinahe pleite war.
Ja.
Dann kam Bryan Singer, das war halt vor 9/11, als sie das Ding verkauft haben. Dann kam Bryan Singer kurz nach 9/11. Nee, sogar im selben Jahr.
Ne? Im selben Jahr. X-Men meinst du, ne? X-Men, der kam 2000.
Der kam mal ein Jahr vorher. Dann kam dieser krasse Hype, ausgelöst durch X-Men. Dann 9/11, bla, oder? Und dann stand Marvel halt da. So, fuck, unsere Comics funktionieren als Film. Und deswegen gab es Iron Man, weil es war der nächstbekannte, den sie hatten. Mhm. Aber vergleichsweise absolut unbekannt.
Die Marvel Studio gibt es schon seit Ende der 80er. Die haben aber fast 20 Jahre lang im Prinzip nicht als eigenständiges Filmstudio agiert, sondern als Lizenzgeber. Also die haben die Lizenzen verkauft, die haben irgendjemandem die Lizenz zum Beispiel für Fantastic Four oder für Blade oder für Captain America verkauft, der dann damit einen Film machen durfte. Ja. Und 2008 haben sie dann, 2005 haben sie einen Kredit von 500 Millionen US-Dollar aufgenommen und haben die Marvel Studios wirklich, man kann es nicht anders sagen, auf ein neues Level gehoben, haben 2008
sich aber auch am letzten Strohhalm festgehalten.
Sie waren kurz davor abzukacken und haben es dann irgendwie geschafft, diesen massiven Kredit aufzunehmen.
Iron Man war auch das Schicksalsprojekt, was wir auch heute so sagen, dieser Film hat den Ton, wie gesagt, für alle anderen MCU-Filme gelegt, einfach nur.
Es gibt so diesen geflügelten Satz, der Rest war Geschichte.
Ja.
Also 2008 starteten sie mit Iron Man ins MCU, ins Marvel Cinematic Universe. Also das war der erste Film, wo sie komplett unabhängig von anderen Produktionsfirmen einen Film selbst realisiert haben. Und dieses Marvel Cinematic Universe ist ein verficktes Phänomen. Stand 7. September 2018 Gesamteinspielergebnisse der MCU-Filme bis dato 17,5 Milliarden US-Dollar.
Alter, bei 14 Filmen.
Das ist Milliarden.
Schon das Bruttoinlandsprodukt von einem mittelgroßen Land, ey.
Ja.
Das ist irrsinnig.
Das ist Hammer.
Das ist krass. Also sie hatten auch ein paar Flops, wie zum Beispiel der unglaubliche Hulk. Der gleich im...
Der war gar nicht so schlecht. War.
Das war wirklich der direkt der erste nach Iron Man
Fetty kam. Hulk 2003?
Nein, 2008.
Der MCU-Hulk, also Edward Norton.
Ja, also das MCU startete mit Iron Man im Mai 2008 und dann im Juni 2008, direkt einen Monat später, haben sie der Unglaubliche, die Incredible Hulk, nachgeschossen.
War keine gute
Und
Idee.
Der ist total gefloppt.
Den so früh rauszuschießen.
Und die haben es halt geschafft, wirklich krasse Serien zu etablieren. Wie viele Filme haben wir mittlerweile mit Tony Stark?
18. Also generell MCU, also, warte, 18 nein, Filme.
Ich wollte gerade fragen, wie viele Filme haben wir schon mit Iron Man, mit Tony Stark gesehen? Wie viele Filme haben wir mittlerweile schon mit Thor gesehen? Die haben Figuren mittlerweile, weil, also diese Figuren gibt es ja schon teilweise seit den verfickten 30ern aus dem Marvel-Universum. Ja? Captain America zum Beispiel wurde geschaffen, um während des Zweiten Weltkrieges Propaganda auf gut Deutsch zu machen.
Ja. Also das kann man genau so sagen.
Ja, definitiv.
Das war eine Propagandafigur.
Ja.
Das greifen sie im ersten Film ja sogar auf.
Ja. Mhm. Und die haben, und selbst für die Leute, die nie Comics gelesen haben, selbst für die Leute, die nur das MCU, also die Spielfilme kennen, sind das mittlerweile Figuren, mit denen sie jahrelang gelitten haben, die sie jahrelang begeistert haben. Das ist so ein krasses, wertvolles Franchise, das die sich aufgebaut haben. Und das Superhelden-Genre
ist auf seinem absoluten Höhepunkt, ach, was rede ich, der Höhepunkt wird irgendwann zu einem späteren Zeitpunkt sein, weil das wächst massiv, Alter. Ja. Wartet mal auf den neuen, den zweiten Infinity War Film, der fistet alles weg.
Das wird nach dem Ende von Infinity War 1, wie der Film ausgegangen ist, das wird alle Kinorekorde brechen,
ja, was es ja gegeben hat. Wenn die vierte, ich habe auch mal gesagt, wenn die vierte Phase vom MCU abgeschlossen ist, und da sind wir jetzt drin, dann wird der große Knick passieren, weil die zweite Generation, da werden die Leute schon keinen Bock mehr haben.
Ja, diese, okay, denke ich auch. Also wir wollen jetzt halt sehen, wie geht die Geschichte mit Tony Stark, also mit Robert Downey Jr. zu Ende. Bestes Beispiel X-Men.
Ja.
Da kommt jetzt New Mutants, kommt er jetzt irgendwann bald. Ja. Bin ich auch ein bisschen heiß drauf, weil die ein neues Genre die aufmachen.
Dark Phoenix-Saga kommt doch nochmal.
Oh, ja, Leute, da habe ich zum Beispiel gar keinen Bock drauf. Jetzt fragt man hier nicht um euch. Was ist das, New Mutants?
Achso, New Mutants, gibt's schon länger einen Trailer von. Das wird, es basiert auf der Idee von Logan, auf den Kids aus Logan und wird so eine Art Horrorfilm.
Ah, genau.
Habe ich mega Bock drauf.
Ja,
Tito.
Ja.
Dark Phoenix-Saga interessiert mich überhaupt nicht mehr.
Nee,
also
ich
finde die Story zwar spannend von Dark Phoenix, aber ganz ehrlich, diese Haupt... Also
was
ist
das?
Jean Grey.
Jean Grey aus den ersten...
Ah. Aus dem dritten von...
Nee, aus den ersten drei X-Men-Filmen, die im dritten Teil Dark Phoenix halt eben dann präsentiert. Ja.
Das ist eine eigene große Comic-Saga, da könnte man auch eine ganze Folge machen.
Ganz ehrlich, interessiert mich gar nicht mehr, weil für mich diese klassische X-Men-Saga, nenne ich sie jetzt mal, innerhalb des Universes, was sie da aufgebaut haben, einfach vorbei ist. Ey, ganz ehrlich, ohne Hugh Jackman gucke ich mir nicht mehr diese klassischen X-Men-Filme an.
Ja.
Das interessiert mich nicht, was hier Sansa Stark, die wird das ja wahrscheinlich spielen, denke ich mal, sonst hätten sie nicht etabliert, was die da als Dark Phoenix macht.
Ja. Okay, Leute, das ist keine Marvel-Folge jetzt, aber lenkt mal nicht zu sehr in diese Sachen, die jetzt noch die wenigsten kennen. Worauf ich hinaus wollte, diese Frage, wieso sind Superhelden so beliebt? Ich habe da ein bisschen rumrecherchiert und das Internet ein bisschen glühen lassen und hier gegoogelt und da gegoogelt und du findest dazu jetzt Überraschung, keine krasse Studie, kein abschließendes Ergebnis. Also wir können uns jetzt nicht die Frage eindeutig mit einem deswegen und deswegen auf wissenschaftlicher Basis erklären, wieso Superhelden so beliebt sind. Aber es gibt natürlich viele Spekulationen und Ideen. Und unsere Hörerin Melanie Stork hat das schon sehr schön auf den Punkt gebracht in ihrem Kommentar auf unser Facebook-Post. Und sie schreibt, der Mensch sehnt sich nach Vorbildern und Schutz. Und Superhelden vereinen beides.
Ja.
Das ist ganz tief im Menschen verankert, vermutlich noch aus der Zeit, als wir mit Steinen und Stöcken in der Prärie rumgezogen sind, dass wir ein Bedürfnis danach haben, uns einem starken Anführer anzuschließen. Wir wollen, wenn wir einen heftigen Typen sehen, der was drauf hat und er ist nicht gerade unser Feind, dann wollen wir an dessen Seite kämpfen, beziehungsweise wir wollen, dass er an unserer Seite kämpft. Wir wollen uns einfach gerne einem Alpha anschließen.
Es ist ja auch so, dass krasse Taten Menschen, also jetzt abseits davon, ob wir dem folgen oder nicht, grundsätzlich erstmal beeindrucken. Also starke Leistungen, egal in welche Richtung. Alter. Das fängt am Schulhof an, der Typ, der den krassesten Papierflieger baut, ist für der Sekunde, wo er den krassesten Papierflieger baut, der Held.
Ja.
Und alle bewundern ihn in dem Moment, weil es ist nur ein Papierflieger. Ja. Aber wenn zum Beispiel hier der 17-jährige Boris Becker Wimbledon gewinnt, sind wir alle Boris Becker.
Ja.
Wenn wir Weltmeister werden, sind wir alle Weltmeister.
Als Boris Becker Wimbledon gewonnen hat, gingen in Deutschland die Zahlen der Kids, die anfangen, neu Tennis zu spielen, wohl in die in die Milliarde.
In die Milliarden.
Und das, also diese Heroisierung, das ist so ein Ding, das zieht sich durch die ganze Menschheitsgeschichte.
Ja.
Also das hat mit Superhelden nichts zu tun. Es gibt da ganz interessante Theorien. Übrigens, schöner Hinweis auf unseren Prämien. Wir verweisen heute oft auf den Prämien-Feed. Das sollten wir vielleicht wieder lassen, so viel Werbung zu machen. Aber ich finde es auch gut an der Stelle. zum Thema Präastronautik, da haben wir da auch schon mal gesprochen, dass Superhelden im Prinzip, und jetzt schreien alle wieder auf, aber denkt mal kurz drüber nach, im Prinzip ein neues Gottbild sind oder Götterbilder sind.
Mhm.
Du hast im mehr oder weniger, so wie sie dargestellt werden, fast allmächtige Wesen, die uns beschützen.
Mhm.
Also im Prinzip genau das, was Gottheiten früher getan haben
das
in
den
Mythologien.
Ja, interessanter Punkt, ja.
Bestes Beispiel, Thor. Der eine Gottheit ist.
Ja. Der auf die Erde kommt, aber wir unter seinem Schutz stehen. Ja,
genau, und er sich ja selbst auch als Gott sieht und eben aus der Mythologie heraus, also jetzt in der Realität, nicht in der Comicwelt, eben halt auch eine mythologische Gottfigur ist. Mhm. Ja. Also Marvel ging sogar so weit, nicht nur gottähnliche Wesen zu erschaffen, sondern Götter zu nehmen. Und diese Verbindung dazu ist, da gibt es ganz viele Theorien zu, im Prinzip die gleiche. Ob das eben, ob wir jetzt Superhelden anbeten, also sprich ständig ins Kino rennen und uns wünschen, wir wären Spider-Man, weil er ist ein cooler Loser, der krass ist. Oder ob wir eine Gottheit anbeten, die wie Jesus ein cooler Loser war, der aber krass ist, weil so ist es im Endeffekt, ist im Prinzip der gleiche Gedankengang.
Ja.
Jetzt kriege ich wieder Ärger von den Fans, ne? Ja, also, wie kannst du Spider-Man mit Jesus vergleichen? Aber lass doch mal. Also im
Prinzip läuft der Podcast nicht in Amerika. Ey.
Ich finde den Gedanken absolut legitim und da kann man auf jeden Fall mal drüber nachdenken.
Also für alle, die die Folge jetzt auch nochmal hören, es geht übrigens immer noch um den Film The Incredibles.
Ja, die Incredibles sind ja genauso, es sind ja Superhelden. Ja, ja. Ne? Ja. Ja, aber zum Beispiel, wenn du dir Gott, jetzt bin ich so auch raus aus dem Thema Incredibles. Wie heißt der Böse nochmal?
Syndrom.
Syndrom, genau. Da hast du halt einen Otto-Normalverbraucher, jemand, der nicht gut genug war, um Superheld zu sein, sich Selfmade Superman macht, ne, wie zum Beispiel Iron Man, was ja eigentlich in der Historie der Superhelden ein krasses Ding ist. Batman, Iron Man, die besten Beispiele. Ja, ja. Im Prinzip Captain America, der Superkräfte hat, aber auf wissenschaftlicher Basis.
Ja gut, auf wissenschaftlicher Basis haben das ja viele, aber ja, er war ja ein schmächtiger Typ, der mit einem Experiment dann, das ist der Klassiker.
Genau, und er ist da ja auch so, aber er ist da halt der Böse, ne? Also bei Incredibles wird es so runtergebrochen, du kannst als, also das ist noch viel mehr dieser Gottgedanke hinter, du kannst als Normalo kein Held sein, egal was du drauf hast.
Ja.
Und Syndrome hat eine Menge drauf.
Ich hab genau zu dem Thema, das wäre jetzt ein super Segway in mein Thema eigentlich nochmal rein.
Oh ja, lass mich den Gedanken kurz zu Ende führen, dann kannst du weitermachen. Und weißt du, was der Film uns damit unterbewusst vermittelt? Götter sind durch menschliche Hand nicht erreichbar. Genau. Technik macht dich nicht zum Gott.
Genau, es gibt nämlich tatsächlich eine Studie tatsächlich zu The Incredibles, die dem Film so eine Negativbotschaft halt andichten. Und zwar reden die von der Herdenmoralität, die in dem Film prognostiziert wird oder gezeigt wird.
Warte mal, kurz, du meinst nicht Studie, sondern eine Facharbeit.
Eine Facharbeit,
ja, ganz weil genau. Für eine Studie brauchst du Probanden.
Genau, aber eine Facharbeit, an der Uni angefertigte Arbeit über das Thema.
Okay,
und die haben auch The Incredibles zum Beispiel als Beispiel dafür genommen. Und zwar haben die sich auf die Ideologie der Herdenmoralität gestützt und haben nämlich gesagt, in dem Film führt das bei den Individuen, weil sie so angeglichen werden, weil sie besondere Menschen sind mit besonderen Fähigkeiten, ganz besonderen Fähigkeiten sogar, führt das dazu, dass sie anderen Individuen einfach angepasst werden, zum grauen Einheitsbrei werden, was dazu führt, dass sie in eine Frustration rutschen, da ihr Belohnungssystem aufgrund der Gesellschaft nicht erfüllt wird, weil die Gesellschaft belohnt das Nicht-Erreichen von ihren besonderen Fähigkeiten. Das heißt, wenn sie normal bleiben, belohnt das die Gesellschaft, obwohl das eigentlich ein Understatement für die ist. Okay. Flash soll schlecht im Sport sein oder gerade gut genug und deswegen, so, es gibt ja diese Szene, wo der so Bob Parr, wo Bob Parr zum Beispiel sich darüber aufregt, also Mr. Incredible. Es ist kein Abschluss, er kommt von der 4. in die 5. Klasse. Sie erfinden täglich neue Dinge, um normal, also um totales Mediocre sein, ne? Also totale Banalität deines Lebens, um das irgendwie besonders zu machen.
Sagt das so schön. Und wie sagt er das nochmal? Wie sagt er das nochmal so schön? Wir feiern den Durchschnitt oder so. Der sagt einen super schönen Satz zu diesem Thema, dass er einfach nur die Klasse wechselt.
Um Durchschnittlichkeit zu feiern. Irgendwie
sowas. Er sagt das mega schön.
Aber zum Beispiel Flashs Mutter, hier Mrs. Incredible, die sagt zum Beispiel auch zu ihm, wenn er sagt, so, ja, aber ich bin was Besonderes. Schatz, jeder ist was Besonderes. Ja, also ist niemand was Besonderes.
Stimmt. Stimmt. Ja.
Darüber haben wir in unserer schon wieder Hinweis auf den Premium-Kanal. In unserer Gamescom-Nachbesprechung gesprochen. Wenn jeder einen Presseausweis hat, hat keiner einen Presseausweis. Ja, ja. Wenn jeder was Besonderes ist, ist keiner was Besonderes.
Genau, und diese Herdenmoralität, die sich dort einsetzt in dem Film, worin diese besonderen Fähigkeiten, diese besonderen Individualitäten geführt werden, führt dazu, und das sieht man bei Mr. Incredible ganz krass, dass die fast implodieren. Und er wirklich immer frustrierter und auch immer wütender wird. Der hat ja einen Wutausbruch im Laufe des Films,
einmal, wo er seinen ganzen Wahn ist. Vor allem seinen Chef. Mutwillig.
Ja.
Und also, eigentlich in der Situation, wo keine Gewalt notwendig gewesen wäre.
Und zersmasht sein Auto fast.
Ja, genau, einmal. Der ist so tierisch geil, wo er seinen Wagen hochhebt und dann beobachtet ihn dieser kleine Junge. Und dann nimmt es aber doch wieder behutsam runter. Also der Typ ist eine tickende Zeitbombe.
Ganz genau, und das ist halt das Gefährliche daran. Und Syndrom jetzt, also wie heißt er denn? Bobby, glaube ich, wirklich? Nee. Buddy heißt er. Ja. Buddy. Der ist das Beispiel dafür, dass auch jemand aus der grauen Masse besonders sein kann, eben dadurch, dass er nicht von Geburt an außergewöhnlich ist, so wie eben die Helden, die gezeigt werden, sondern dass er so intelligent ist, dass er sich selber zum Helden machen kann. Er kann nicht fliegen, das ist nicht naturgegeben, aber er findet Raketenschuhe, die ihn fliegen lassen.
Das ist aber ein Fehler in der Logik,
ja.
Weil der Typ ist unmenschlich intelligent.
Ganz genau, das habe ich mir nämlich auch gedacht. Er versucht nur... Er hat seinen Platz nicht gefunden.
Genau.
Er wäre wahrscheinlich ein Held, wenn er einfach intelligent sein würde.
Denn wenn
er
akzeptieren würde, dass das seine Superfähigkeit ist.
Ganz genau. Und das ist nämlich, was Tony Stark nämlich anders macht.
Genau.
Und dadurch, dass Syndrom das nicht macht, kriegt man ein ganz falsches Bild von diesem Film The Incredibles. Und zwar, was dazu nämlich führt, dass aufgrund dessen, dass im Laufe des Films seine Technologie als neuer Messias quasi, seine Technologie versagt, er dadurch komplett entzaubert wird und dadurch eigentlich gezeigt wird, dass die Superhelden, die dann wieder kommen, die ihre heldenhaften Tätigkeiten aus ganz normalen moralischen Empfindungen heraus und eben dadurch, dass sie übernatürlich geboren sind, das einfach machen müssen, ne, entsteht das Bild dessen, dass Großartiges nicht erfunden werden kann, sondern nur großartig geboren werden kann.
Also
bleib auf deinem Platz quasi.
Wissen wir irgendwas darüber, wie die Familie der Incredibles ihre Superkräfte bekommen hat?
Da habe ich eine Verschwörungstheorie zu, ja.
Wir wissen,
was...
Aus dem Film wissen wir eigentlich nichts.
Aus dem Film wissen wir nichts.
Aber
ne?
Man muss beim Film zwischen den Zeilen lesen und die Hinweise darauf, wie die Origin-Story ist, sind, wenn ich euch das jetzt gleich alles erzähle, extrem zahlreich. Mhm. Es gibt nämlich, und zwar die Frage einfach, woher haben in The Incredibles, woher haben die Helden ihre Kraft?
Ich muss immer kurz intervenieren, ich muss heute mir daran so einen lustigen Satz denken, den muss ich jetzt nochmal erzählen.
Ja.
Habt ihr Zombieland gesehen?
Ja.
Von wegen so banale und geile, versteckte Origin-Stories. Ja. Die Origin-Story aus Zombieland ist so geil, die wird gar nicht gezeigt, man hört nur die Off-Stimme, wie er sagt, es ist fast 3 Monate her, dass Patient X in einen kontaminierten Burger gegessen hat. Ende der Origin-Story. Finde ich mega.
Ja, aber gut. Zur Frage zurück. Woher haben die Helden in Pixar's The Incredibles ihre Kraft?
Mhm.
Die haben keine Origin-Story. Und weißt du, also das Ding ist halt, ich habe mir diese Theorie durchgelesen, mir anschließend den Film angeguckt und habe selber gemerkt. Ihr seht doch, wenn Mr. Incredible, kurz nachdem der verklagt wurde, gibt es einen Zeitsprung von 15 Jahren.
Ja.
In diesen 15 Jahren ist nichts passiert. Nichts. Kein Superschurker hat versucht, die Welt an sich zu reißen. Ja. Das Verbrechersyndikat XY hat nicht versucht, irgendwie eine Stadt an sich zu bringen, was auch immer. Das heißt, daraus könnten wir jetzt schließen, also man könnte eigentlich davon ausgehen, dass Schurken jetzt eigentlich, wo die Helden weg sind, eigentlich erst recht versuchen, alles an sich zu reißen. Man könnte jetzt davon ausgehen, dass die Superhelden, jetzt wo sie weg sind, dass die Schurken dementsprechend versuchen, diese gesamte Welt, die von den Helden vorher bevölkert wurde, jetzt an sich zu reißen. Was die Theorie aufwirft, Helden wurden eigentlich generell als solches nicht gebraucht, und weil die Kriminalitätsrate sowieso gering war. Und zwar kann man das vergleichen, das haben die in der Arbeit auch mit reingeschrieben, das fand ich sehr schön, das ist wie mit einer Pistole zu einer Kissenschlacht kommen. Und zwar gab's Verbrechen. Es wurden Leute verletzt, es wurden Dinge ausgeraubt, aber es war nichts, was die Polizei jetzt nicht hätte handeln können. Das wirft die Frage auf, wer benutzt Superhelden überhaupt und warum sind die da? Die Antwort für den Film, die amerikanische Regierung. Diese, laut Theorie, hat Superhelden selber generiert aus einem Heldenprogramm heraus. Und Beweise dafür finden sich im Laufe des Films durchweg. Und zwar zum Beispiel die Verfahren, die gegen die Superhelden eingeleitet werden.
Ja.
Die bezahlt die Regierung.
Und zwar immer noch.
Dass die Regierung, genau. Und die Regierung bringt auch dieses Heldenumsiedlungsprogramm ins Leben. Was davon heißt, warum, wenn die Helden eigenständig werden, wie ein Spider-Man jetzt zum Beispiel, warum überlässt die Regierung die nicht einfach ihrem eigenen Schicksal? Ja. Nein, die gehören der Regierung, die sind für die verantwortlich.
Das ist kein Beweis, aber das ist schon ein Hinweis.
Das ist ein Hinweis darauf.
Aber es ist sehr dicker Hinweis.
Ich habe noch einen Hinweis.
Stimmt. Warum sollte sich die Regierung um die finanziellen Sorgen von diesen Menschen, siehe Watchmen, da ist das ja auch so, da werden die Superhelden auch verboten. Die Regierung interessiert sich da einen Scheiß für die, die werden einfach nur verboten.
Ja.
Pass auf, das ist nämlich das Ding. In The Incredibles, erinnert ihr euch, nachdem Mr. Incredible seinen Wutausbruch hatte, da kommt von der Regierung Mr. Rick Dicker. Rick Dicker kennt alle Identitäten der Superhelden und der ist von der Regierung. Und es gibt so gut wie keine Superschurken, denn die, also der kennt alle Identitäten von den Helden, der siedelt die um, der sagt sogar noch Mr. Incredible, deine Verfahrenskosten werden langsam zu teuer. Und es gibt so gut wie keine Superschurken, denn auch alle Heldeneinstellungen, die wir sehen, in denen, also zum Beispiel alle Helden, die wir sehen, die ja zum Beispiel auch verunglücken, sei es durch Capes oder was auch immer, wie es ja Edna dann noch sagt, das sind niemals im Kampf mit Superschurken. Das ist immer bei Naturkatastrophen, bei Flugzeugen, bei Fahrstühlen, die helfen den Leuten einfach. Die kämpfen nicht gegen den Superschurken, was dann in irgendeiner Art und Weise passiert. Der Grund, warum es keine Superschurken gibt, dann offensichtlich, scheint dann nahezuliegen, dass wenn du Heldenfähigkeiten haben möchtest, musst du sowieso zu den Guten gehen. Das heißt, wenn die Regierung ein Heldenprogramm hat, was vollkommen auf gut ausgelegt ist, dann kannst du nur Heldenfähigkeiten bekommen, wenn du eh zu den Guten gehören möchtest.
Was respektive dann oder sagen wir so, respektiv gesehen ist dann das Verbieten der Superhelden aus finanziellen Gründen super realistisch. Mhm. Weil, wie wir das sehen bei Mr. Incredible, um eine Katze zu retten, reißt der einen Baum raus.
Ja.
Alter, das hätte auch ein Feuerwehrmann mit einer Leiter gekonnt.
Aber der reißt
den Baum nicht raus.
Aber wir sehen ja die Superschurken. Wir sehen Bomb Voyage und wir sehen diesen Tunnel.
Bomb Voyage ist ein Typ mit Bomben. Das ist kein Superschurke. Der hat eine Superfähigkeit.
Frozone verweist doch auf
ja, auf das ist scheiß Pantomime.
Pass auf, aber Frozone zum Beispiel verweist auch während des Films auf irgendeinen so Mr. Fatal, der halt ihm seinen ganzen Superplan erstmal erzählt hat, seinen ganzen Gangsterplan. Da kommt aber nicht raus, ob das ein Superschurke ist oder nicht.
Stimmt.
Das können wir nur annehmen.
Und den Superschurken, den wir sehen, ist halt eben Syndrome. Und der hat keine Superfähigkeiten.
Genau. Wir sehen, Moment, warte kurz. Wir sehen ganz am Ende des ersten Filmes, Incredibles 1, sehen das wir den Ding, Tunnelgräber. Aber der macht den Eindruck, dass es einfach ein normaler Typ ist, der aber ein unfassbar heftiges Baugerät am Start hat.
Ja, ganz genau.
Also da wissen wir auch nicht, ob er Superkräfte
hat. Also der Film zeigt keine Superkräfte bei ihm, sondern einfach nur, dass er ein fucking heftiges Vehikel am Start hat.
Ja.
Und die Helden sind zum Beispiel halt auch nicht einfach nur Helden. Die haben alle, wenn du darauf achtest, Mr. Incredible als auch Mrs. Incredible, die haben, wenn du wirklich mal dir den Film anguckst, die haben alle regierungsähnliche Spionagefähigkeiten. Mr. Incredible als auch Mrs. Incredible kommen beide auf dieselbe Art und Weise in die Zentrale von Syndrom, nämlich durch die Schwachstelle diesen Zugeingang. Beide können sich in Systeme hacken. Mrs. Incredible kann ein Jet fliegen. Sie spricht in perfekter Militärsprache mit dem Bodenpersonal, was dort abgeht oder was darin los ist. Sie kann, nachdem das Flugzeug abgestürzt ist, aufgrund der Rauchschwaden erkennen, dass es eine landbasierte Kurzstreckenrakete war.
Stimmt. Das hat mich auch stutzig
gemacht. Sie kann Flugmanöver fliegen. Und sie kann zum Beispiel, wenn sie einen ausnockt, weiß sie, dass sie den Körper irgendwo verstecken muss, damit das nicht auffällt. Also sie hat viel zu viele Spionagefähigkeiten.
Das riecht schon sehr nach militärischer Ausbildung.
Das riecht vor allem sehr nach MK Ultra.
Ja.
Nach einem Modell, in dem MK Ultra funktioniert hat.
Ja, also die haben eindeutig, also wenigstens Mr. und Mrs. Incredible haben eindeutig Militärtraining hinter sich. Und was zum Beispiel der Lehrer von Flash, der regt sich ja total darüber auf, dass er Flash nicht überführen kann, dass er immer mal Reißzwecken auf den Tisch legt. Ne? Mhm. Der Lehrer ist alt genug, um zu wissen, dass es früher Superhelden gab. Aber er geht überhaupt nicht davon aus, dass Kinder diese Fähigkeit haben. Mhm. Wenn damals Menschen diese Superheldenfähigkeit gegeben wurden, davon aber nicht ausgegangen ist, dass diese mal miteinander heiraten.
Und vor allem das, was genetisch vererbbar
ist. Genau, dass dieses aktivierte Superheldengen nämlich sich auf die Kinder überträgt. Natürlich geht er nicht davon aus, dass Kinder Superheldenfähigkeiten hätten, weil die gab es damals nicht.
Also
es gab keine Kinder.
Also dieser Aspekt, dass die Superkräfte in diesem Universum offensichtlich genetisch vererbbar sind, den finde ich super wichtig. Das schließt MK Ultra wieder aus, denn da haben die das mit Drogen ja versucht.
Ja, schon klar. Aber was ist, also wir reden aber bei MK Ultra, haben die ja über Telekinese und ähnliche Dinge gesprochen, einfach über extrem erweiterte Sinne, die sie versucht haben.
Ganz kurz, MK Ultra war eine tatsächliche Verschwörung, die aufgedeckt wurde, wonach die USA in den 60ern und 70ern
bis in die 80er rein, glaube ich sogar.
Damit experimentiert hat, so genau, ob Menschen unter bestimmten Drogen Psi-Fähigkeiten entwickeln können.
Haben den Juna-Bomber zum Beispiel auch zum Vorschein gebracht, weil die Leute halt auch wirklich, die haben die massiv erniedrigt, wirklich so weit, dass die teilweise mit Bettnässen und sowas.
Also es kommt drauf an, ne? Da gab es ganz viele verschiedene Programme und Herangehensweisen, unter anderem eben auch Menschen zu brechen. Wer mehr darüber wissen will, wir haben
Stranger
Things gemacht, da reden wir da sehr explizit drüber.
Wir können aber vielleicht auch mal, jetzt komme ich mit dem Premium-Feed, vielleicht auch mal eine Folge machen im Premium-Feed.
Aber das war kein Premium-Feed, das war normal.
Ja, ja, ich meine ja, wir können auch mal was über MK Ultra machen vielleicht. Egal. Aber
genau, das war ja schon. Das, Moment, ganz kurz, das war übrigens die Folge 17 von uns, komischere Sachen, wo wir über Stranger Things und MK Ultra gesprochen haben.
Ich finde den Titel übrigens immer noch lustig.
Ja.
Worauf ich hinaus wollte, von wegen MK Ultra, ja, die haben nur mit Drogen experimentiert, aber wir reden ja im Prinzip über eine Science-Fiction-Welt. Und du sagtest schon, Richard, ich zeige hier nur, du sagtest schon, dass wir hier in einer Welt leben, die Frozen in the 50s ist, ne? Mhm. Wenn ich mich nicht irre, korrigiert mich bitte, es werden Jahreszahlen genannt. Und die sind recht früh, wenn ich mich nicht irre, sogar in den 50ern.
Was? Ehrlich?
Ja, ganz am Anfang.
In den Zeitungsartikeln,
ja. Also ich weiß noch, dass ich darüber gestolpert bin, 50er, 60er, irgendwie so. Auf jeden Fall sehr, sehr frühe Daten werden da genannt. Und dann sehen wir aber weit fortgeschrittene Technologie bei Syndrome.
Ja.
Deswegen meinte ich vorhin, dass der so unmenschlich intelligent ist.
Genau, es gibt, aber wie gesagt, es gibt sogar über Syndrome, gibt es da sogar auch noch Inhaltspunkte, die das Ganze auch noch mit untermauern. Das finde ich echt unheimlich, weil du hast dann zum Beispiel...
Darf ich meinen Gedanken kurz zu
Ende führen? Ja, klar.
Wie war meine Gedanke nochmal? Genau, dass du eben solche Programme dann auf natürlich übertriebener filmischer Basis, dass du Science Fiction auf dem niedrigsten Level machst, à la Black Mirror, du nimmst eine Komponente aus der Realität weg. Und zwar an der Stelle, Programme wie MK Ultra haben funktioniert.
Das ist Alternativgeschichte.
Genau, und das wäre im Prinzip das, was The Incredibles zeigt. Also, dass die Superhelden aus The Incredibles das Glücksmoment dieser Programme waren, dass tatsächlich Leute da rauskommen, die wahrscheinlich nicht messbare, nicht berechenbare unterschiedliche Fähigkeiten entwickelt haben, sonst hätten die alle die gleichen Fähigkeiten. Und jetzt waren sie da und waren völlig überflüssig, weil kein Mensch die gebraucht hat. Aber militärische Ausbildung und so weiter. Ja, und was auch, wie du sagst, also ich spinne es jetzt gerade weiter, was du gerade erzählt hast. Was erklären würde, dass die Leute so irritiert waren über die genetische Weitergabe dieser Fähigkeiten. Ja. Damit kann natürlich keiner rechnen.
Verdammt, der Scheiße nochmal, ey, jetzt. Fuck, Alter, jetzt. Erwartet, dass wir hier locker flockig über so einen Pixar-Animationsfilm sprechen und jetzt kommt so eine düstere Scheiße zum Vorschein. Mr. Incredible und Elastigirl sind die Opfer von unfreiwilligen, kranken LSD-Psi-Experimenten. Ja. Verfickte Scheiße,
Mann. Pass mal auf, es wird noch heftiger.
Und das zwar passt das Ding sogar ist, voll ins Bild.
Pass auf, pass mal auf, weil und zwar, dass die Regierung mit involviert ist, dafür gibt es da noch mehr Hinweise. Im gesamten
also,
Film,
das ist total krass. Es gibt noch mehr Hinweise als die Aussage, ich bin von der Regierung.
Pass auf, und zwar überleg dir mal, das Superheldenprogramm ist eingestellt worden, weil es zu teuer wurde und weil sich die Bevölkerung irgendwann angefangen hat, dagegen zu wenden. Was macht jetzt die Regierung? Superheldenprogramm lief bis dahin ganz gut. Einstampfen wollen wir es nicht. Warten wir mal eine Zeit lang, entwickeln das Ganze weiter. Syndrom ist damit reich geworden, dass er Waffensysteme entwickelt hat. Und im Film auch im Film auch sagt, dass er finanziert wird durch die ein oder andere Regierung. Es kann also sein, dass die Waffenentwickler ihn dafür bezahlt haben, superheldenähnliche Waffen zu entwickeln und zu entwerfen, damit die ganz normal von Menschen einfach genutzt werden können und nicht von Superhelden. Und er ist dadurch reich geworden, weil er die militärische Technik auch an andere Regierungen vertickt hat, schwarz, und dazu beigetragen hat, dass er den Auftrag halt auch behält, dass er diesen Superroboter entwickelt hat, um diesen Genozid, damit die Regierung damit nicht mehr in Verbindung gebracht wird. Diesen Genozid der Superhelden voranzutreiben, weil Projekt A ist gescheitert, wir machen mit Projekt B weiter, deswegen
vertuschen und vernichten.
Genau, deswegen wird das jetzt nach und nach ausradiert.
Also da sind wir wieder beim Alien-Franchise, die eigene Kreatur irgendwie dann vernichten.
Ja, du hast zum Beispiel auch ein geiler Hinweis, finde ich auch, hier Mirage, seine weißhaarige Assistentin, / Freundin, die er da hat, die sagt sogar, als Mr. Incredible...
Freundin ist untertrieben, das ist offensichtlich so eine ganz schräge Ich fick dich nur, weil du mächtig bist Nummer, wo echt mehr als deutlich drauf angespielt wird, dass es genau so ist. Das ist mega schräg.
Aber pass auf, als Mr. Incredible das erste Mal auf diese Insel fliegt, fragt er sie, von welcher Organisation sie sei. Und sie sagt ganz flaps, wir sind von einer hohen Abteilung der Regierung. Wovon du jetzt ausgehen könntest, aus dem Kontext einfach heraus, ist gelogen. Ist absolut gelogen. Aber
muss nicht.
Nachdem Syndrom besiegt wurde, sagt in der Limousine auf dem Weg nach Hause quasi Rick Decker, der Typ, der alle Identitäten der Superhelden kennt, wir haben alle Konten von Syndrom eingefroren. Von einem Typen, der auf einer Insel ist, der Waffen einfach herstellt und der offensichtlich ein Superschurke ist, wenn du nicht weißt, wo du hättest gucken sollen, wie konnten sie seine Konten einfrieren? Das heißt, man kann den man kann dem nahelegen, sie haben ihn finanziert.
Ich
widersprechen.
Ich sehe den Hinweis darauf, dass das passt. Erstmal, wenn du nur sagst, wir haben die Konten eingefroren, ich habe da auch noch nicht drüber nachgedacht vorher.
Muss ich widersprechen.
Dann ist nur so, du kannst alle Konten einfrieren, egal wo die sind. Du musst sie nur finden.
Ja,
Moment.
Ja,
das Ding ist,
Moment, lass mich
kurz ausreden. Haben die direkt nach dem Kampf mit ihm gemacht. 10 Minuten hinterher. Das heißt, die wussten, wer er ist.
Nein, das muss
nicht bedeuten.
Moment.
Aber die Kombination ist, wir arbeiten für eine Regierung oder für mehrere Regierungen und dann der Spruch kommt, wir haben die Konten eingefroren. Das legt die Vermutung sehr nahe in Kombination. Weil das sagt Syndrom.
Also ganz kurz, ich bin grundsätzlich mit bei deiner Theorie und grusel mich, wie wir alle hier gerade.
Ist geil, ne?
Aber
ist echt gut, ja.
Nur weil du die Konten von jemandem einfrierst, heißt es nicht, dass du genauere Infos über den hast. Moment. Wenn sich Dieter Bohlen als abgefahrenes Alien mit Superkräften herausstellt, das vom Mars aus eine Invasion auf die Erde plant und ich friere seine Konten ein, hier, als die deutsche Regierung, bedeutet das nicht, dass ich genau weiß, wo er ist, wo sein Standort ist und was er macht. Das bedeutet nur, dass er hier in Deutschland offiziell kein Bankkonto mehr benutzen kann und davon abheben kann.
Naja, aber das weißt Ding du, ist halt mein? Einfach, wenn die USA als Regierung dieses Projekt an Syndrom weitergegeben haben, weil er Waffenentwickler ist, ne? Und die kurz danach gesagt haben, wir haben alle seine Konten eingefroren. Irgendwie muss er ja die Kohle haben. Deswegen könnte ich mir vorstellen, die haben den finanziert, dass der dieses Projekt entwickelt und wussten, wo sie suchen sollen. Weil ein Konto einzufrieren, das geht nicht von jetzt auf gleich. Und übrigens, wenn sie Dieter Bohlen, wenn der sich als Alien rausstellen sollte und die seine Konten einfrieren wollen, können die das sofort machen, weil dann hat er offensichtlich keine Menschenrechte mehr, weil er ein Alien ist, du Affe.
auf der anderen Seite, was ich gerade schon mal meinte, Fred, dein Punkt ist richtig und gut, nur es ist halt eben die Kombination dieser Aussagen, die halt eben das Spiel da an der Stelle macht.
Die Zeit,
vor allen Dingen. Ja gut, die Zeit, du weißt nicht, wie viel Zeit dazwischen vergangen ist.
10 Minuten. Die haben den gerade besiegt und die sagen das danach.
Ja, aber die sagen das aber nicht auf der Insel. Also sie sind von der Insel schon wieder runter. Du weißt nicht, wie lange man von dieser Insel braucht, wie lange er braucht hat zu duschen und so weiter, bis dieser Typ eingeflogen wurde. Also da können schon 3-4 Tage vergangen sein. Es ist schon durchaus möglich, dass da 3-4 Tage zwischenliegen. Das wissen wir nicht genau. Es sind auf jeden Fall nicht 10 Minuten, weil dann hätten die ein sehr schnelles Flugzeug in den 70ern. Ja. Ungefähr 70ern. Wann auch immer dieser Film spielt. was ich sagen wollte, Kombination aus den Aussagen, die Geschwindigkeit spielt keine Rolle. Ich glaube, ich war fertig. Also irgendwas wollte ich nur sagen, aber ich habe vergessen.
Aber wie gesagt,
die Kombination aus diesen Aussagen ist halt eben das, was den Toner macht, weil er sagt ganz explizit, ich arbeite für verschiedene Regierungen. Sie spricht auch irgendwie von solchen Dingen und das ist eben dieses Krasse und was ich auch gruselig finde und viel zu krass für Kinder, dieses Betriebssystem, was Mr. Incredible da öffnet und das Programm, was er da öffnet, dass diese Simulation darstellt, welcher Superheld hat gegen welchen Roboter gekämpft, die dann abgehakt werden. Das ist ja so eine Art Simulation, die da gezeigt wird.
Ja, genau. Und wie der Roboter dann dahingehend verbessert wurde, ne?
Genau. Und das ist eine ziemlich krasse Nummer. Ich habe es einfach nur abgehakt als, ja klar, so ein verrückter Wissenschaftler testet die Dinge natürlich. Aber das so detailliert und vor allem so... Ja, es ist ein Film, ich weiß, aber spinnen wir das Ding. Das so grafisch aufzuarbeiten, dass das jeder Affe versteht, das würde man nur machen, wenn man einen Bericht erstattet.
Ich sag ja, das ist so ein bisschen...
Wisst ihr, was ich meine?
Ja, ich sag ja, die Hinweise darauf sind sehr... Ja. Also setzt euch die Aluhüte auf, das nächste Mal, wenn ihr The Incredibles
guckt. Ja, weil das würde... Wer war da Präsident... gefühlt, wenn wir schätzen, wann der Film spielt, Nixon müsste das gewesen sein.
Ja, ne? Der hätte das gemacht.
Die Animation hätte vor allem Nixon verstanden.
Vor allem der Rick Decker sieht doch aus wie Nixon.
Stimmt. Ja, verfickte Scheiße.
So eine Mischung aus Nixon und Feuerstein.
Ja. Fuck, du hast recht, die lange Nase.
Oh, Fred, ey.
Fuck, ja, aber das stimmt. Nixon ist bekannt für seine Nase.
Hast du den mal in Watchmen gesehen, mit seinem riesen Zicken, ja, den Mann. Sie nur drauf gebastelt
ja,
haben?
Mann, ja, Mann.
Aber das ist gar nicht schlecht.
Ja.
Also diese Simulation. Danke, Richard, dass du mir dieses unschuldige, kleine, schöne, animierte Franchise vollkommen versaut hast. Und dass ich, wenn ich den zweiten Teil jetzt im Kino sehe, nur noch Verschwörungen der Regierung, düstere LSD-Experimente, Menschen am Abgrund sehe.
Ja,
danke dafür.
Ich bin mal gespannt, ob der Film sowas aufgreift.
Aber ganz ehrlich, so für jeden, der sich jetzt mal die Incredibles auch angucken möchte, weil ich werde, wenn ich mal ein Kind haben sollte, ihm oder es oder meinem Gurkenglas auch definitiv zeigen.
Definitiv.
Verstört eure Kinder bitte.
Meiner Katze, wenn ich alleine da sitze mit Glatzen.
Fuck, Alter. Wein
trinke und Chips von meinem, Bierschinken von meinem nackten Bauch essen.
Heide Bimbam, sagt der Schwab. Ja. Gell?
So viel zu den unglaublichen Geschichten, unglaublichen
also,
Verhältnissen.
Ich hätte ja mal wieder nicht gedacht, dass wir zu diesem süßen kleinen Film so viel Scheißdreck da zusammenspinnen können, aber ja, wow. Ja. Und damit kommen wir jetzt feierlich und unglaublich zu den iTunes-Rezension.
Das müssen wir nicht mal wieder kraftvoller machen, oder?
Ja.
3, 2, 1.
Wir belohnen auch weiterhin alle Menschen, die sich durch dieses Kackprogramm iTunes betteln und uns da eine Rezension verpassen, denn wir lesen alle iTunes-Rezensionen vor. Und wir haben hier eine neue. Wir haben drei neue, und zwar die erste kommt von Schildi12. Hervorragende Unterhaltung. Grüß euch, ihr Lieben.
Fünf Sterne.
Es war einmal im März 2018, als ich, weiblich, 30, Benjamin Blümchen zum Einschlafen hörte und mich mein Freund, Hashtag Kaventsmann, dreckige Lache, ey.
Dein Freund heißt Kaventsmann.
Davon überzeugte, bei euch mal reinzuhören.
Nee, verstehe ich auch nicht.
Mittlerweile höre ich euch nicht nur zum Einschlafen, sondern auch im Auto, habe jetzt alle Folgen durch und bin seit kurzem glückliche Patreonieren.
Bitte nicht im Auto einschlafen beim Hören.
Macht keine Angst. Es gibt viele Dinge, also unser Podcast hat viele Risiken, aber nicht einzuschlafen.
Spontanier.
Ja. Macht weiter.
Okay, Entschuldigung, wir müssen aufhören, sich zu unterbrechen. Heute, also letzte Woche war ich dran mit ständig unterbrochen werden, heute bist du dran.
Macht weiter so, euer Format ist super, ihr seid super, vor allem Fabio und Andi sind super, liebe Grüße aus Karlsruhe. PS @Fred Hashtag Bielefeld. Malch ist kein Kackkaff. Doch, Malch ist ein Kackkaff.
Was ist Malch?
Ja, da wo Andi wohnt.
Ach so, das bei Bielefeld?
Da habe ich mit ihm die Skepsis-Folge über Bielefeld, über die Bielefeld-Verschwörung aufgenommen. Klar. Zu hören im Premium-Kanal, liebe Leute.
Malch. Gut. Wenn ich Malch jetzt bei Google eingebe, dann kriege ich wahrscheinlich einfach nur ein schwarzes Bild.
Ja, nee, dann kaufen Sie diese Domain.
Ja. Kackkaff bei Karlsruhe, ich darf das sagen, ich komme aus Kieselbronn, einem noch viel schlimmeren Kaff. Dann kommt eine 5-Sterne-Bewertung von Falco.clio. Respekt, viel zu lange unter meinem Radar geflogen. Wenn ich euch vorher gekannt hätte, hätte ich die erste Folge nicht auf der Autobahn gehört. Fast mein Untergang vor Lachen. Was haltet ihr von dem Wort abstuhlen?
Finde ich super.
Abstuhlen, ist das nicht ein medizinischer Begriff?
Meine Frau findet es irgendwie nicht witzig, wenn ich mal abstuhlen muss. Also, ich glaube, ich kann hier für die gesamte Sachcrew sprechen, lieber Falco, Clio, dass wir Abstuhlen als super witziges und kanonisches Wort einstufen, oder?
Moment, meint ihr vielleicht mit Kappstuhlen, Abstuhlen, wenn ich das, also das kann man so deuten, diese Nachricht, dass er meint, Kack- und Sachgeschichten hören, nennt sich Abstuhlen.
Nee.
Ach so, ja, das finde ich aber auch
für Leute, dass die Frau das nicht witzig findet. Ist ein Ausdruck dafür.
Ja. Nee, ich glaube, dass er wirklich übers Scheißen spricht, muss ich, also ich glaube, dass er schon wirklich über
Übers Code hin.
Aber ich finde, das sollten wir etablieren. Kack- und Sachgeschichten hören heißt ab jetzt abstuhlen.
Nee.
Weißt du, was hast du denn gestern Abend gemacht? Ich saß zu Hause rum und hab voll abgestuhlt.
Wie blöd also, kommt das denn bitte, wenn meine Freundin nicht mehr am Donnerstag sagt, so, der Richard ist nicht dabei, der ist bei der Aufnahme, sondern sagt, der ist hart am Abstuhlen.
Drei das
ist
Stunden. Genial. Also, ich meine, das passt doch. Wir sitzen rum, sitzen am Stuhl und reden über Kacke.
Grundsätzlich hätte ich halt nichts dagegen, aber die Verwechslungsgefahr zu echtem Diarrhoe besteht halt.
Ja.
Ja, das war bisher.
Und wir wollten uns eigentlich, wir wollten uns eigentlich vom Thema Kacke ein wenig entfernen.
Ja, das stimmt. Wir übertreiben im Moment. Ja.
Was hatte ich euch neulich noch geschrieben hier, geschickt? Dieses Meme hier. Hey, guck mal, ich bin 3D-Drucker. Hey, mach die Tür zu beim Kacken.
Vor allem, wir wollen uns ein bisschen von diesem scheiße Thema entfernen. Folge 1, Shit and Morty. Folge 2, Shit and Morty 2.
ich dachte,
hat super funktioniert.
Das Ding ist eigentlich, ich dachte eigentlich, Fred nennt es Shit und Morty 1 und das zweite dann nennt er Rick und Turdy.
Rick und Turdy ist auch nicht schlecht. Eine iTunes-Rezension haben wir noch von 1 Blub.
Wie?
1 Blub.
Ey, so simpel, ne?
Sag's nochmal bitte.
1 Blub. Naja, weil mit 2B geschrieben, deswegen halt kurzer Laut, ne?
Blub, Autumbler.
Moin, ihr Grüße. Peter, Miguel, Matthias, Sabine, Sarah, Jürgen, Sophia, Simone, Milan, Vincent, Janina, Juna, Levi, Jörg, Eli, Mohammed, Klaus, Alberto, Elena, Imme, Amelia, Frank, René, Ute, Diana und Carsten. Danke. Super Podcast, weiter so.
Das sind original.
Horst. Alter, seh das doch ein.
Kennt ihr den Song?
Ja, ja. Wo er
die ganze Zeit irgendwelchen Namen aufzählt. Nee.
Ja, das waren seine Grüße. Gut, und damit kommen wir jetzt zu den Oh, falscher Akkord. Warte.
Das klingt furchtbar.
Ah. C-Dur geht immer. Hörermails.
Ich finde das mit dem Earl gut, das
Premium
Staffel 3.
Heute Premium.
Schickt uns eure Hörermails am besten unter kackundsach.de übers Kontaktformular. Andy K. aus M. Ein treuer Hörer und Unterstützer schreibt: Toll, dass es endlich wieder losgeht. Ihr habt mit Rick und Morty einen tollen Start hingelegt und ich freue mich auf mehr, weiter so. Ich hätte da allerdings noch zwei Fragen. Erstens, wenn Morty eventuell nur ein junger Rick ist, warum sieht Mini-Rick dann nicht aus wie Morty? Also, ich finde es wahnsinnig schwierig, in dieser Cartoon-Welt Kinder und Erwachsene eindeutig miteinander zu vergleichen, weil Summer sieht ja auch nicht aus wie Beth. Mhm. Verstehst du, wie ich meine?
Aber Rick und Morty, Rick hat halt so einen Zylinderkopf und Morty halt eher einen runden.
Nee, Mini-Rick hat auch einen runden
Kopf. Da kann sich aber im All... Ey, wir kennen nicht die Logik dieser Cartoon-Figuren. Bei echten Menschen, da tut sich im Laufe der Jahrzehnte ja auch einiges.
Moment, man müsste das mal... Ah, fuck. Hast du After Effects hier drauf? Oder ja. Photoshop? Photoshop würde reichen. Was haben wir noch 20 Minuten Zeit?
Nee, das mach ich auch nicht mehr.
Nee, aber einfach mal die Frisuren austauschen. Weil Mini-Rick hat einen runden Kopf.
Mhm, stimmt.
Ja, und die Gesichter in diesem Zeichenstil sehen eh alle sehr ähnlich aus. Zweite Frage, ist Mr. Kakapopoloch Grieche? Klingt irgendwie griechisch.
Ja.
Kakapopoloch.
Ja. Vermutlich ja.
Kakapopoloch. Ist er Griech.
Ja. War das nicht wieder... irgend so ein Minister in Amerika hier, Kassapopoulos?
Kakapopoloch.
Kakapopoloch.
Ja, Andy K. schreibt, in diesem Sinne immer schön Schwifty bleiben.
Get Schwifty.
Christian schreibt, jetzt aber mal ganz ehrlich, ihr habt ja in diesem Universum sehr oft bemerkt, dass ihr Doctor Who nichts abgewinnen könnt. Aber in der ganzen Rick and Morty-Folge kein Wort darüber zu verlieren, ist schon schwach. Titelmelodie und die Reise durch bizarre Welten sind ja 1:1 abgekupfert.
Nee, die Titelmelodie
ist ein Mashup. Auf jeden Fall gibt es mehr Bezüge als zu Zurück in die Zukunft. Bitte nachliefern. Ja, absolut richtig.
Ja, aber stimmt. Die Titelmelodie ist trotzdem nicht ganz aus Doctor Who entnommen, sondern sie ist ein Mashup mit irgendwas anderem noch.
Ja, ja, aber das ändert ja nichts. Ja, aber dieses Leierige, dieses. Ja. Das ist so cool. Leiert. Das so leiert, weißt du, das ist schon sehr Doctor Who-mäßig. Das stimmt.
Aber auch sagen, dass das vielleicht auch von Star Trek ist.
Mit so einem Theremin gespielt.
Theremin, ja.
Kathi schreibt, hallo Jungs, ich habe in der letzten Zeit extrem viele Folgen gehört. Natürlich erstmal die Themen und Filme, die ich kenne.
Cool.
Die Folgen haben Spaß gemacht und ich habe viel mehr oder weniger Wichtiges gelernt.
Mehr oder weniger. Ja.
Willkommen in unserer Welt.
Was haben wir gesagt? Wir haben unnützes Wissen studiert. Mehr oder weniger wichtig.
Bei Harry Potter merke ich allerdings, dass ich ein extremer Nerd bin und wirklich alles weiß. Da ist es manchmal schon brutal, sich anzuhören, worüber ihr so nachdenkt, was mir total klar ist. Also sie scheint über das Psych of Waldemar schon gut Bescheid zu wissen.
Ich sag ja, deswegen ist immer so Harry Potter und so die Fanbase.
Ja, vor allem ist es manchmal schwierig zu wissen, worüber man Bescheid weiß und was wirklich.
Ja, aber sie hat ja jetzt nicht gesagt, dass wir Scheiße labern, sondern dass sie das halt alles weiß.
Nein. Vor allem zu dem Thema, was wir uns fragen, das sind diese Momente, ich erinnere mich sehr oft in den Folgen, weil ich hatte die nicht vorher nochmal alle 7 gelesen, Entschuldigung. Da stelle ich so, fuck, wie war das nochmal?
Ja,
entschuldige.
Aber das Ding ist halt auch, die Sache ist halt auch wirklich, wenn wir dann sowas aufnehmen, die Mails, die danach von den Hardcore-Fans kommen, ist halt jedes Mal so, ja.
Nee, aber auch vollkommen zu Recht. Also dafür machen wir es ja.
Wir sind ja selber auch Klugscheißer.
Ja. Eben.
Wir wollen ja auch
zurück klug geschissen werden. Also wenn wir denen ins Gesicht klug scheißen, will ich auch zurück klug geschissen werden.
Sehr bildlich. Sehr bildlich.
Vielen Dank.
Gut. Ich habe aber manchmal das Gefühl, du hast auch Leute dann dabei, die haben seit 6 Jahren kein anderes Buch gelesen.
Als Harry Potter?
Ja.
Ach du, ich glaube ich auch nicht.
Was ich an der Mail von Kathi tatsächlich am interessantesten finde, ist ihr PS. Wenn ihr mal wissen wollt, wer euch so hört, 19 Jahre alt, Studentin der molekularen Biologie, depressiv, da helft ihr auch, spiel Geige,
ich auch,
asexuell, ja, die Pimmelwitze sind geil.
Mhm.
Okay, das ist selbst eine Zielgruppe, die Richard noch nicht vergrault hat.
Ich würde. Also aber wir haben in letzter Zeit öfter mal von Leuten, die wirklich auch wegen Depressionen behandelt werden, Mails bekommen oder irgendwie was bei Facebook haben uns Leute geschrieben, die auch meinten so, ey, dafür seid ihr echt klasse. Das finde ich persönlich ganz toll, muss ich sagen. Da freue ich mich richtig.
Also ich finde das ja wahnsinnig interessant, dass hier sich jemand als asexuell praktisch outet, weil ich kenne in meinem privaten Umfeld niemanden, der, ich hatte mal jemanden in der Schulklasse, wo wir das vermutet haben, aber also ich selber bin ja, weil ich prominenter Podcaster bin, sexuell wahnsinnig aktiv.
Wie lange seid ihr zusammen? 20 Jahre oder so?
Und wie alt ist denn seine rechte Hand?
Ich bin ja wahnsinnig, also ich bin sexuell wahnsinnig aktiv und ich starte demnächst auch mit mir selber einen sehr erfolgreichen Sex-Podcast.
Handvergnügen.
Handvergnügen. Genau, also demnächst kommt der Richard, also da muss ich hier schon wieder zuprosten. Also hier, mein lieber Mando, hier, also jetzt geht's aber los.
Ich glaube, ich hole mir nochmal ein Bier.
Also, ich mache jetzt hier offiziell...
Nee, für mich bitte nicht, ich will mal mitsüffeln, weil ich muss noch fahren.
Ja, pass auf, ich mache jetzt hier offiziell bekannt, dass ich zusammen... dass ich zusammen mit mir selbst demnächst den Podcast Handvergnügen veröffentliche, der dann sofort auf Platz 1 aller Charts stürmt. Nee, Mann, im Ernst, die Sex-Podcasts gehen mir so auf den Sack, Alter. Nee, aber ich finde das wahnsinnig interessant, weil ich bin ja auch ein Fan der vulkanischen Lehre, wonach Sex nur alle 7 Jahre ausgeführt werden soll.
Ich bin bei Handvergnügen. Folge 1, die einzige Folge. Manchmal hole ich mir einen runter. Folge aus.
Outro.
Weißt du, das wäre alles, was Fred haben wollte zum Thema Sex-Podcast. Ja. Keine expliziten Details, aber alle Infos, die wichtig sind.
Ich habe letzte Nacht mit einer Fremden geschlafen. Meine linke Hand war eingepennt.
Kathi scheint eine Frau zu sein, die mit ihren 19 Jahren sich überhaupt nicht für Sex interessiert und sich auf Science konzentriert. Und damit bin ich ein Riesenfan von ihr.
Ja, Kathi, liebe Grüße. Danke, dass du uns geschrieben hast. Coole Anmerkungen.
Ja, die Zeit, die man fürs Ficken spart, die kann man halt in irgendwelche...
Aber ich glaube, wenn man Molekularbiologie studiert, dann hat man auch einfach keine Zeit zum Ficken.
Ja, also oder wenn Interesse.
Das sind ja keine Maschinenbauer.
Maschinenbauer ist ja Asexualität studieren. Also das ist ja bei Mikrobiologen, glaube ich, nicht der Fall. Aber es ist schon...
Ich
glaube auch, wenn man sich zu sehr damit auskennt, dann hat man auch keine Lust mehr auf Sex, je nachdem, in welchem Fachbereich.
Ja, das kann halt auch sein, ne? Also wenn ich einen neuen Sleeve brauche, dann bestelle ich den auf jeden Fall bei
Kathi. Oh, das wäre cool. Kathi, ja, melde dich da mal. Gut.
Aber ganz nebenbei trotzdem schön, dass wir dir helfen können. Ja.
Und dann haben wir noch eine Zuschrift von Robin Fries. Er schreibt, ich habe den Podcast durch Zufall auf Spotify gefunden und war seit der ersten Folge so sehr angetan, dass ich alles innerhalb von 2,5 Wochen auf der Arbeit durchgebinged habe. So, jetzt wird's spannend, Leute. Bei der EVP-Folge, also wo wir bei der Halloween-Folge
letztes Jahr Halloween
so Electric Voice Phenomenons gezeigt haben, wo man in Kassettenaufnahmen so kranken Scheiß hört.
Möchte man heute deswegen noch nicht schlafen. Ja.
Look behind you. Get out. Bei der EVP-Folge war ich extrem angespannt, schreibt Robin. Als mir währenddessen mein Vorarbeiter auf die Schulter klopfte, um mich ansprechbar zu machen, habe ich versehentlich aus Schreck ihm die Nase gebrochen.
Was?
Klingt Alter. Hart, war es auch, aber er war glücklich darüber, da er nun sich die Nasenscheidewand operieren lassen konnte, was seine Frau ihm aus Angst verboten hat.
Wie geil.
Eine Win-Win-Win-Situation. Er schnarcht nicht mehr, seine Frau kann besser schlafen und ich genieße hohes Ansehen in der Firma, da ich einem russischen Vorarbeiter die Fresse poliert habe und nicht rausgeflogen bin.
Geil.
Ja, das ist doch heftiger Scheiß, Mann.
Da kannst du mal sehen, was Wissenschaft.
Naja, im Prinzip war es nur nackte Angst.
Ja, aber das ist, wir haben da, aber durch Wissenschaft. Ja. Wenn wir uns als Wissenschaft
bezeichnen. Das finde ich mega geil. Aber an der Stelle auch mal angemerkt, Kinders, wir sind im September, ne? Bald ist soweit.
Halloween.
Ja, da werde ich 30.
Ja, Halloween Folge 3, Tobi wird 30, ein gruseliges Jahr.
Da steht auch bald bei Patreon eine kleine Umfrage an, welches Monster wir dieses Jahr missbrauchen.
Freue ich mich mega drauf.
Aber ich will euch nicht
schauen. Schauen wir mal. Das dürfte
ich nicht. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, Alter. Ich war voll nicht drauf vorbereitet.
Zu einer Halloween-Folge?
Ja. Tja, Leute, schreibt uns bitte eure Hörermails, euer Feedback, eure Berichtigungen, Ergänzungen oder lustigen, trivialen Scheiß über das Kontaktformular auf kackundsach.de auf unserer Webseite. Unterstützt uns bitte bei Patreon, damit wir weiterhin so geil bleiben können und vielleicht noch geiler werden. Alle, die uns da Minimum $3 monatlich geben dürfen, unseren Premium-Kanal, damit noch mehr Kack-Shit hören. Gebt uns eine Rezension auf iTunes, folgt uns bei Facebook, bei Twitter und bei Instagram. Und ihr hört uns natürlich wie immer über Spotify und den Podcatcher, den ihr euch ausgesucht habt.
Ich wollte noch ganz kurz sagen, das war die letzte Folge im alten Studio.
Ja, wir nehmen bei mir zu Hause im Wohnzimmer ja seit 2 Jahren auf. Und wir werden jetzt eine eigene Kack-und-Sach-Büro beziehen demnächst, das wir tatsächlich durch glückliche Umstände sehr günstig in Hamburg hier ganz in der Nähe. Hm. Auch in Barmbek, oder ist das noch Barmbek? Ist es nicht Dulsberg?
Das ist Dulsberg, ja.
In Hamburg Dulsberg beziehen werden. Und ab nächster Woche hört ihr uns dann praktisch aus neuer Location. Ihr werdet akustisch überhaupt gar keinen Unterschied merken. Das kann ich euch jetzt schon mal sagen.
Aber Nina wird nicht mehr reinkommen.
Nina kann leider dann nicht mehr reinkommen. Das heißt, eure Bingo-Karte wird an der Stelle dann ungültig.
Ja, oder Nina ist wahnsinnig glücklich tatsächlich darüber, weil wir sie nicht mehr jeden Donnerstagabend, wenn wir hier aufnehmen, nerven mit unserem lauten Geschrei.
Ja, dafür mal übrigens jeder, der gerade zuhört, mal bitte einmal Nina applaudieren für 2 Jahre aushalten. Und es war wirklich nicht leicht. Vielen Dank.
Ja. Weil wir sind laut, wir stinken, wir ziehen die Schuhe nicht aus, wir trinken viel Bier.
wir ziehen die Schuhe nicht aus.
Wenn alles gut läuft, werdet ihr aus diesem neuen Studio noch sehr, sehr, sehr viel hören. Und
wenn wir fertig sind, auch sehen.
Also wir haben große Pläne mit diesem Studio.
Das klingt jetzt blöd, aber so wie wir damals Patreon-Geld brauchten für Equipment, brauchen wir jetzt eigentlich auch das Patreon-Geld, weil wir müssen renovieren.
Ja, aber das wird geil. Ja,
wir bauen uns geil.
Wir
werden uns da ein geiles Kack-und-Sach-Headquarter bauen. Und das wird nicht von heute auf morgen passieren. Das wird eher in vielen kleinen Schritten passieren. Und wir freuen uns drauf.
Das garantiert, also so hoffen wir garantiert, von wegen Patreon-Geld und so, wir renovieren nicht im Sinne von, wir haben es dann da geil, sondern eventuell werden dann die Livestreams funktionieren, und zwar pünktlich.
Mhm. Ja. Weil wir müssen Technik holen und wir wollen es wirklich so machen. Man kommt rein, man drückt einen Knopf und die Sache läuft.
Genau. Und es ist eingerichtet. Genau. Es steht kein Wäscheständer mit drauf. Vielleicht bauen wir ihn ein, um Fred zu ärgern. Aber
ich fände es ziemlich witzig eigentlich, wenn wir einfach aus Gag beim Livestream einfach einen Wäscheständer mit aufhängen.
Also ja, mit hinstellen. Also wir bauen uns da wirklich einen kleinen Rückzugsort und ihr werdet in der Zukunft, wenn ihr das möchtet, da gerne noch was von hören und von sehen. Wir wollen jetzt auch noch nicht zu viel verraten. Auf jeden Fall verabschieden wir jetzt das alte Kack- und Sachstudio hier. Ja. Jetzt muss ich fast weinen.
auf den schwarzbraunen Tisch.
Genau. Du hast uns treue Dienste geliehen. Wir haben dich so gut wie gar nicht abgenutzt. Ja.
Es war schön hier, es war toll. Auf den Fernseher, weil ich immer neidisch bin, weil er viel größer ist als meiner.
Ja. Ey, ich meine, also auf der Fernseher in der neuen Wohnung ist genauso.
Auf dem Balkon, wo man nirgendwo den Aschenbecher in Ruhe hinstellen kann.
Genau.
Auf die Lampe, die mich immer blendet, weil sie direkt hinter Fred steht.
Ja. Auf viele neue, alles Neue macht, alles Neue bringt der Mai. Also
neu ist immer besser, zum Beispiel bei Whisky.
Genau.
Genau.
Also wir haben viele, viele Pläne, um auch viele, viele neue Kanäle anzusteuern. Ja.
Und weil wir jetzt am Ende der Folge sind und eh nur noch die Hardcores zuhören, gebt uns mehr Geld, Leute. Patreon.com/kackundsach. Ja, wir wollen die Scheiße groß machen und ihr wollt ja auch mehr hören und wir wollen die Scheiße groß machen. Also
wir wollen unsere Jobs schmeißen und endlich Vollzeit-Podcaster werden.
Du,
und
Scheiß,
YouTube-Produzenten.
Das klingt jetzt echt blöd, aber wir sind langsam an dem Punkt, wo es ernst wird.
Ja, Leute, wir
und
haben.
Wir wollen jetzt reinbuttern halt.
Wir haben
Bock drauf.
Wir haben einen Traum und er ist mit ganz viel braunem Schaum. Und
darauf tun wir Vertrauen.
Genau.
Leute. Das doch bitte. Das will ich mal als neues Zitat dann auf der Seite haben. Wir haben einen Traum mit viel braunem Schaum, auf dem wir vertrauen. Das mache ich auf T-Shirts irgendwann.
Nein. Das ist im Moment in der politischen Situation keine gute Idee.
Oh, stimmt.
Mit braunem Schaum. Ja, Leute. Also, wenn ihr uns gut findet und wenn ihr sagt, ich will, dass das weitergeht und dass es da vielleicht sogar noch mehr gibt, dann empfehlt uns auf jeden Fall weiter und unterstützt uns. Und wir machen uns jetzt einen schönen Feierabend. Und mit diesem Gedanken des russischen Vorarbeiters, der aufgrund unserer Electric Voice Phenomenons die Fresse poliert bekommen hat und sogar noch eine neue Nasenscheidenwand spendiert bekam.
Seine Frau besser schläft.
Die Story ist doch krank, die ist Alter. Das ist doch geil.
Eine Win-Win-Win.
Die ist doch hammergeil, super, Alter, super oder?
Dadurch, haben alle von gewonnen. Selbst wir, weil wir eine gute Rezession bekommen haben.
Ja, und dadurch, dass er den Stift in der Hose hat und sich hochgedreht hat, super gut.
Hammer. Ja. Geil. Dann macht's gut.
Ja.
Richard, Tobi und Freddy sagen
Tschüss.
Ich muss aufhängen, Tobi, ich will zuerst.
Was?
Wie? Macht ihr jetzt eine Pissparty?
Steht ja schon eine Runde, der Gewinner geht pissen. Schnick, schnack, schnack.
Ha, Schere schneidet Papier, ich darf Pipi.